Also nochmal, ich habe hier, guck mal, ich habe hier ein neues Tattoo.
Ja, krass. Ja,
muss ich halt zugeben, das Problem ist, bei so Tattoos, oder wenn man dann einmal angefangen hat, das kennst du ja als mehr tätowiert, du bist ja wesentlich mehr tätowiert aktuell noch als ich. Hm. Aber wenn man ja einmal dran ist, dann ist ja so ein leichtes Verlangen danach, ja, immer weiterzumachen. Ja, ja. Und das, was noch viel schlimmer ist, und da liebe Grüße an meinen Tätowierer, den Luke von der Backyard Gallery hier in Aachen, der ist A, 3 Straßen weiter von meinem Haus aus und B, ist der halt ein super korrekter Kerl, mit dem ich echt gerne abhänge. Und ich habe ja früher mit dem sogar Musik gemacht und das ist irgendwie, jetzt haben wir wieder miteinander connected und ich bin so zufrieden mit seiner Arbeit, dass ich da irgendwie jetzt die letzten 3 Monate immer ein Tattoo bei ihm machen lassen. wenn das in dem Rhythmus weitergeht, dann bin ich bis nächstes Jahr um die gleiche Zeit wahrscheinlich voll oder so, keine Ahnung.
Ohne Scheiß, so eine gewisse, also du siehst natürlich viel besser aus, aber so eine gewisse Ähnlichkeit hast du ja mit Post Malone ja doch, finde ich. Aber bitte lass die Face-Tattoos raus, ja.
Ey, ohne Scheiß, ich hab überlegt, wenn ich mal ein Face-Tattoo irgendwann machen sollte, wenn das mal irgendwann, weil ich bin der persönlichen Meinung, ich habe mit Face-Tattoos, finde ich gar nicht so schlimm, aber ich finde, dann muss der Rest halt schon, also der restliche Körper muss halt schon gut bedeckt sein. Ja. Es muss nicht zugehackt sein komplett, aber man muss so einen Großteil der Fläche schon ausgenutzt haben und dann kann man sagen, okay, wo ist der nächste Punkt? Dann das Facetat. Und dann bin ich auch so gewollt zu sagen, ich fände so ein Stacheldraht an einem Haaransatz, so wie er es hat, finde ich gar nicht so scheiße. Also finde ich schon schick so. Ob ich mir jetzt was auf die Wange oder so oder also wirklich auf die Nase oder unters Auge, das hängt aber auch damit zusammen, dass ich noch so ein bisschen Respekt davor habe, mich einfach mit einer Nadel, dass die Nadel ins Gesicht irgendwo geht.
Ich denke
halt,
verstehe ich.
Hier oben am Haaransatz ist es halt noch so weit weg von der Gesichtsmitte, dass ich das noch irgendwie machen konnte. So, war das jetzt ein flüssiger Übergang?
Ich glaube, fand ich super. Ich kann dir direkt noch einen nächsten Ball zuspielen.
Ich habe ja auch noch was gehabt, aber ey, hau raus, komm.
Ja, hier, muss ja nur mal gucken hier.
Ach, du hast das Slayer-Shirt an. Ey, du bist ja genial.
Leute, ich habe, wir haben ja in der, ist das die letzte Folge gewesen? Oder in der vorletzten Folge, in irgendeiner der vergangenen
du
Folgen.
Du hast auf jeden Fall.
Ihr habt auf jeden Fall, ne, ja, Leute, die letzten Folgen gehört haben, werden direkt wissen, worum es geht. Wir haben ja über Slayer gesprochen und über meine persönliche Geschichte mit Slayer und Slayer-T-Shirts. Und
ja.
Ich hatte ja zwischendurch dann in der Tat Geburtstag. Und der liebe Lin hatte ja angekündigt, zum nächsten Geburtstag kriege ich einfach ein Slayer-Shirt, was ich so als Nebensatz belächelt hatte, weil ich dachte, ja komm, das dauert jetzt ein ganzes Jahr und bis dahin hat er das vergessen. Und dann bei der Münster-Party, wo wir beide aufgelegt haben, morgens um 6 Uhr, nachdem wir dann beide endlich mal Feierabend hatten, kommt der liebe junge Mann zu mir und sagt dann, ey, ich habe hier noch was für dich. Und hat dann einfach in so einem richtig süßen Geschenkpapier, was ich tatsächlich immer noch habe.
Der Ernst, das voll behalten? Fand.
Ja, ich fand das so sweet. Also ich weiß, irgendwann wird es natürlich in Müll landen müssen, weil sonst wäre ich messy, aber ich fand's einfach so sweet.
Ach ja, okay.
Habe ich mir ein Slayer-Shirt bekommen, voll nett. Dankeschön.
Ja, und das Ding ist, du hast ja noch zuerst gesagt, ich hab zu dir gesagt, ich habe eine Überraschung für dich. Habe ich das nicht sogar angeteasert schon vor der Party noch? Nee, erst, also kurz zu Ende, ne? So warst du letzten 2 Songs oder so und ich so, wenn du hier fertig bist, habe ich noch eine Überraschung für dich.
Ja.
Und dann meintest du irgendwann, glaube ich, als dann alle so fertig waren, alle raus, ich weiß auch was, nämlich das Static Crest Gameboy-Spiel, was dahinter noch bei mir im Regal übrigens steht, die beide Editionen. Und ist so, ja stimmt, da war ja auch eins von dir. Ist mir in dem Moment erst wieder eingefallen, dass wir es zusammen bestellt hatten. Da hab ich so, nee, ich habe was anderes für dich. Und du hast ja in der Folge Oton gesagt, so ein richtig dummes Slayer-Shirt. Und ich wollte ja auch eigentlich, das habe ich auch da erzählt, halt so ein richtig, wo ich so gedacht habe, so, ey, wenn du das kaufst, das zieht der Mike niemals an. Das ist so komplett an seinem ästhetischen Vorstellungsvermögen vorbei, so, ne? Das würde er niemals tragen. Es gibt halt wirklich, also das muss man den Leuten von Slayer lassen, die machen da richtig Patter mit. Die sind halt nicht billig, diese extra krassen Designs, die haben. Also ich finde sie jetzt auch nicht ansprechend, aber jetzt mal so dieser Overall-Prince und sowas, ja, und ja, vorne und hinten und hast du noch nicht gesehen und Farben. Ey, aber die kosten richtig Asche, die Dinger.
Ist und auch halt teuer in der Herstellung.
Ne? Ja, aber die machen halt auch, die machen es intelligent. Die haben irgendwie 4 offizielle Shops irgendwie so in Europa, wo du überall was Unterschiedliches auch bekommst.
Krass.
Und das ist so krass. Also es ist eine richtige Maschinerie dahinter. Und jetzt verstehe ich auch, warum die halt versuchen, auch immer wieder so ein bisschen im Gespräch der Leute zu bleiben, damit halt schön die T-Shirts nochmal rausgehen. ist schon heftig. Und lustigerweise habe ich auch gedacht, so, ja, also da kam mir irgendwann in den Sinn, also nach dieser Folge irgendwann ist mir aufgefallen, ach, der hat ja Geburtstag, stimmt, es ist ja bald. Ach, und wir treffen uns eine Woche später in Münster. Boah, da könnte es ja eigentlich direkt was draus machen. So, und hab dann geguckt und dann vor Münster halt noch dieses T-Shirt bestellt. Und also nur für die, die das Bild nicht gesehen haben, ich hab's halt nur in die Story gepostet. Es ist halt das ganz normale schwarze Slayer-Shirt mit dem Logo halt oben drauf. Und ja, aber Mike hat jetzt sein dummes Slayer-Shirt, das ist doch schön.
Ich hab mich wirklich gefreut. Also ja. Sehr, sehr aufmerksam, muss ich sagen.
Ich bin halt für so blöde Geschenke immer zu haben. So. Also frag mich nicht wegen ernsthaften Geschenken, da verzweifle ich meistens auch dran. Und ich meine, Weihnachten steht jetzt auch wieder vor der Tür und dann darf ich mir wieder für meine Lieben alles überlegen. Ey, aber was richtig, so richtige Scherzdinger, ja, wo die Leute, wo auch immer so ein bisschen anzweifelst, ob die Leute es nochmal benutzen werden, kann ich wie ein Weltmeister. Immer schon.
Frag Lin.
Das ist so ein Inselwissen von mir oder so eine Inselbegabung. Ich weiß nicht, was es ist. Also. Ja.
Hast aber, du gut gemacht. Darf ich weiß nicht, welche Brücke du jetzt nimmst, aber ja. Wo wir jetzt gerade bei der Party sind, ich wollte da irgendwie noch zwei, drei Sätze irgendwie zu gesagt haben.
Ja, pass auf, dann lass mich eine Sache noch kurz sagen.
Geil.
Herzlich willkommen zu Folge 93 von Kerngeschäft, einem Morko.de Podcast. Ich muss ja irgendwo meinen Punkt finden, wo ich dann das Intro zwischenschneide. Du,
starker Typ.
Haben wir letzten Male nicht gemacht. Wir haben heute ein sehr gutes Package an Themen dabei. Unter anderem natürlich wieder neue Releases, natürlich auch den Newsflash und perfekte Alpen-Intros haben wir uns mal rausgesucht und haben euch da auch zu gefragt. Dazu aber später mehr. Und Mike, du möchtest was zu unserer Special Party in Münster, der Morko Party BMTH und Linkin Park Special erzählen. Hau raus.
Genau, ja, also das war einfach, wir haben dieses Special ja jetzt schon das ein oder andere Mal gehabt und ich durfte jetzt in Münster halt das erste Mal das selber auflegen und ich habe mich bisher, ich war noch nie auf so einer Party selber, also noch nie auf einer Depeche Mode Party oder Ärzte versus Hosen oder es gibt ja diese ganzen Dinger so. Und ich habe mich deswegen halt auch komplett gefragt, wie funktioniert das? Also wie funktioniert das für mich als DJ? Wie funktioniert das für die Leute vor Ort? Und ich muss sagen, ich hatte richtig Bammel vorher. ich habe natürlich auch ein bisschen um Rat gefragt, irgendwie bei meinen lieben Kollegen, unter anderem natürlich den Mike, der die meisten Partys ja sowieso bei uns auflegt. Grüße gehen raus. Aber wenn du dann da stehst und dann merkst, dass du im besten Falle die komplette Diskografie zweier Bands von vorne bis hinten komplett drauf haben solltest, um einfach von einem alternative-lastigen Linkin Park-Song nicht in so einen Deathcore-Song von BMTH rüber zu switchen, sondern am besten noch smooth eine Brücke zu finden, dann solltest du halt zumindest alle Songs kennen. Fun Fact, no way, no chance. Also wirklich, also mir ist auch aufgefallen, da kannst du, glaube ich, fast jede Band der Welt nehmen, die ich großartig finde. Ich glaube, so richtig sicher fühlt man sich dann erst beim dritten oder vierten Mal auflegen. Mhm. Also da wirklich die vernünftigen Übergänge zu finden und auch so eine Stimmung zu halten. Und ich meine, wenn du gefühlt 40.000 Songs zur Hand hast, all good so. Aber wenn du halt im schlimmsten Fall in den ersten drei Stunden alle Hits verballerst, hast du hinten raus nur noch B-Seiten so im schlimmsten Falle. Und dann gehen die Leute nach Hause so. Und das war so ein bisschen die Herausforderung. Fand ich aber geil. Also ich glaube, mir ist das halbwegs gut gelungen, weil die Leute lange geblieben sind. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und ich fand es irgendwie wunderschön. Es gab so diesen einen Moment, ich habe halt One More Light gespielt.
Ah ja, Klassiker.
Nach Where'd You Go von Fort Minor, beziehungsweise dem Mike Shinoda Solo-Ding. Und da sind in der Tat viele Tränen in der Menge, im Publikum irgendwie. Sagt man das im Publikum? Geflossen, was ich sehr bewegend fand. Viele Leute, die auch irgendwie Lichter gezeigt haben und so. Mhm. Und danach dann in the end so, und dann war natürlich komplett, ist der Bann gebrochen gewesen. Ne?
Also, ja.
Junge, also es gibt, also selber Musik machen ist natürlich nochmal anders krass, als vielleicht irgendwie nur auf ein paar Knöpfe zu drücken, muss ich gestehen. Mhm. Aber es gibt diese Momente, da stehst du dann da und kannst es nicht ganz fassen, was so dieser Raum einfach für eine Energie fühlt so.
Ja.
Und das fand ich voll schön. Also so einen kleinen Schnack mal irgendwie aus meinem DJ-Tum gerade. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Keine Ahnung, ob ich das nochmal mache. So, ich weiß nicht, wie da die Planungen jetzt sind in den nächsten Monaten bei uns. Also tatsächlich keine Ahnung. Aber schauen wir mal. So, das war auf jeden Fall irgendwie cool. Und ich fände, hättest du noch eine Ahnung, was man noch machen könnte als Special? Zwei Bands so?
Nee, also
schwierig, ne?
Ganz, ganz schwierig, weil den Status, du musst ja zwei Bands haben, die halbwegs den gleichen Status auch bedienen, ja, wie Linkin Park. Und ich finde, da ist schon das schwierig, weil Linkin Park nochmal eine viel größere Zielgruppe als BMTH hat. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden hatte, das Prinzip, wie wir das ausgesucht haben, war auch zu sagen, okay, wir gucken einfach mal, weil wir haben ja unsere intuitiven Wunschformulare immer auf den Partys, wo Leute einen QR-Code scannen und dann ihren Songwunsch reintragen können. Und wir kriegen das als DJs immer auf unsere Tablets oder Rechner gezeigt. Und da haben wir geguckt, was ist denn am meisten gewünscht? Und das ist halt, klar, Linkin Park und Bring Me the Horizon. Und ich glaube, es gibt nicht wirklich viele Bands, die das Gleiche oder die du jetzt komplementär zu Linkin Park nehmen könntest. Ne? Also selbst ein Limp Bizkit oder ein Korn oder sowas finde ich schwierig. Also es ist wirklich, die Zugkraft von Linkin Park ist so enorm und BMTH sind dann auf dem Weg dorthin und das ist halt ein Match made in Heaven. Was anderes sehe ich da aktuell nicht, ohne jetzt irgendwie zu sehr in den Stadionrock zu verfallen. Also selbst, boah, ey, gut, Slipknot vielleicht noch, aber dann gehst du halt in so eine Metal-Schiene rein, dann bräuchst du halt ein Slipknot-Äquivalent, was halt ein bisschen moderner ist und da wird's dann wieder schwierig, weil so harte Musik, ja, also selbst wenn ich jetzt wirklich Namen durchgehe, Avenged Sevenfold auch schon lange nicht mehr so den Status, wie sie vielleicht mal hatten, es ist wirklich schwierig, also.
Ja, und aber auch bei beiden Bands, und das ist sehr spannend, weil Linkin Park kannst du von den ersten zwei Alben definitiv von Meteora und Hype Theory kannst du alles spielen.
Ja.
Funktioniert jeder Song, egal wie. Dann wird's langsam dünner. Dann musst du irgendwann dich darauf verlassen, dass du auf jeden Fall von den neuen Alben alle Hits triffst. So. BMTH genau andersrum. Also Suicide Season, Chelsea Smile oder so, schon lange kein Hit mehr. Zumindest nicht auf dem Main Floor. Und fand ich auch interessant, weil das sind so Platten, mit denen ich halt voll eingestiegen bin in diese Band und so. Und für mich sind das halt alles Hits. Aber da sind viele raus. Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Und natürlich hinten raus dann ab Sam Paternal, Amo und so. Da flippen die Leute halt auch bei fast jedem Song aus. Fand ich spannend, weil das testest du nie irgendwo. Nein. Also du spielst super viele Songs, nie auf einer Party, weil du spielst normalerweise eine Band nicht mehr als dreimal höchstens an einem Abend. Zumindest wir machen das nicht. Und da ist es der Fall gewesen. Aber interessant. Aber total interessant.
Noch als letzten Satz dazu, finde ich halt schön, diese Partys. Ich habe es jetzt zum dritten Mal mitgemacht quasi. Halt als DJ auf der zweiten im zweiten Raum. Ich merke halt, auch bei mir dann, der sein normales Hardfloor-Programm abfährt, oder was heißt normal, aber ne, der sein übliches Repertoire einfach spielt, es kommen super viele neue Leute dazu, die von der Mokka-Party gar keine Ahnung haben und dass der erste Einstieg ist, weil sie vielleicht auch aus der viel seichteren Ecke von Linkin Park und sowas dazustoßen. Und die haben da Spaß dran. Also ich finde, die Rückmeldungen sind sehr, sehr gut dazu, dass sie sagen, boah, Mokka-Party habe ich noch nie gesagt, jetzt war ich da einmal bei. Ach, fand ich richtig gut, jetzt komme ich vielleicht mal zu einer normalen Party. Ich denke, das ist ein sehr positives Ding und das freut uns auch alle im Team, um das mal so auch den Leuten, die gerade zuhören, zu erklären. Es freut uns sehr zu hören, dass da einfach Leute dann das auch sehr wertschätzen, dieses ganze Konzept und da drin aufgehen. Also ist wirklich schön. So. Aber genug zu Linkin Park und BMTH. Die haben schon sehr viel Platz in diesem Podcast in den vergangenen Jahren.
Haben sie, ich glaube, das mögen die Leute auch, aber irgendwann reicht's auch.
Genau. Wir wollen uns mit neuen Sachen beschäftigen oder alten neuen Sachen, neuen alten Sachen. Ist diese Woche ein bisschen oder dieses Mal ein bisschen schwieriger, weil wir haben ein paar Bands dabei, die gibt es schon relativ lange. Es gibt auch eine Band, die ein bisschen noch nicht so lange dabei ist, aber ja, ich würde einfach sagen, wir steigen einfach ein. Und Mike, ich lasse dir jetzt einfach mal mit dem Song, den du, glaube ich, so am meisten aus dem Package gerade feierst, einfach mal den Vortritt. Und zwar mit einer Band, und ich bin mal gespannt, ob die Leute die noch kennen, Haste the Day mit einem neuen Song, Burn heißt der. Du hast den gefeiert, habe ich gesehen. Du hast das irgendwie geschrieben.
Boah, ultra, ne? Also, alle, die jetzt auch so die letzten beiden Metalcore-Folgen gehört haben, wir haben ja auch mal an der einen oder anderen Stelle zumindest mal kurz über Haste the Day gesprochen. Eine dieser Mid-2000er Metalcore-Bands, die auch aus dieser christlichen Ecke definitiv kommen. Und ja, aus dem Grunde natürlich vielleicht auch nicht jeder Manns und jeder Fraus Sache irgendwie ist, aber die zumindest für mein Empfinden das nie so ultra on the nose getragen haben. Deswegen fand ich die immer auch ganz geil, also vor allem musikalisch. Hab mich das immer völlig abgeholt. Hab mich nie so groß damit beschäftigt, was die eigentlich groß propagieren, muss ich gestehen. Und die waren jetzt lange Zeit raus. Also ich glaube 2015, meine ich, war irgendwie die letzte Platte. Und die war auch schon davor war auch relativ lange irgendwie Stillstand. Und ja. Jetzt sind sie halt wieder da mit dem Song Burn. Und da soll halt wohl auch ein neues Album, glaube ich, kommen. Habe ich gehört. Anfang kommenden Jahres oder so. Und Alter. Also ich hab den gehört. Und ich habe bei solchen Sachen halt immer so ein bisschen Angst, dass mir das, also dass die mich einfach nicht mehr kriegen. Ne? Also das sind so Bands, die habe ich halt wirklich mit 15, 16 oder so rauf und runter gehört. Und ich find's dann immer voll schade, wenn du dann was ganz Neues von denen hörst und denkst so, boah, nee, nicht ansatzweise die Magie hinter, ne? Mhm. Aber der Song, fett. Also ist halt, ja. es klingt einfach auch nach dem Stil. Die haben es jetzt nicht groß irgendwie aufgepimpt oder so. Ja. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich immer noch in der Nische bleiben. Aber es ist einfach sehr melodischer Metalcore mit richtig geilen, catchy Chorus, clean Gesang, aber nicht zu cheesy, so wie sie es halt früher auch hatten. Und brachial halt dann an den Stellen, wo es halt auch knallen muss. Schöner Breakdown. Also so, wie ich das halt in den 2000ern auch richtig abgefeiert habe. Und ja, bin voll gespannt, wie das da weitergeht. Wäre auch so eine Band, die ich noch nie live gesehen habe, die ich super gerne auch noch mal gerne live sehen wollen würde.
Ja, sind, glaube ich, sehr viel in den Staaten auch geblieben. Die sind gar nicht so oft drüber, wenn sie überhaupt drüber gekauft sind. Das weiß ich jetzt gerade tatsächlich nicht. Aber ich habe sie noch nie wirklich wahrgenommen, dass sie nach hier gekommen sind.
Ist zu lange her, einfach.
Genau. Mir ist aufgefallen, also ich finde den Song auch richtig gut. Es ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, hat mich sehr stark an Darkest Hour erinnert. Also allein die Stimme von ihm.
Aber ist ja artverwandt, ne?
Ist artverwandt, aber ich finde, ich finde es halt schon sehr on the nose, wie nah sie dann noch beieinander klingen und wie nah, also der Song und auch die beiden Sänger sich irgendwie dann ähneln von ihrer Stimme her. Deshalb habe ich gerade so, ach krass. Und ich habe das letzte Darkest Hour Album auch sehr gefeiert, deswegen schlägt das quasi in die gleiche Kerbe.
Ja.
Und ich habe darüber nachgedacht, wie lange kenne ich eigentlich Haste the Day schon? Und lustigerweise kenne ich Haste the Day auch schon länger, als wir uns kennen tatsächlich. Weil mir damals auf einem Berufskolleg mit 18, 19 hat mir mal halt ein Kollege Chorus of the Angels von dem Pressure of the Hinds, oder heißt das so, das Album?
Pressure the Hinges oder irgendwie
oder
so.
Hinges, ja. Pressure the Hinges gibt's den Schlusssong Chorus of the Angels habe ich mal irgendwie vom Kollegen bei YouTube zwischengeschickt bekommen und fand das halt richtig geil. Ich hatte halt nie so einen Riesenbezug zu denen, weil ich die auch teilweise so ein bisschen, irgendwie fehlt mir so ein bisschen bei den Songs so der letzte Punkt, wo ich sage, so jetzt ist ein geiler Song, so, ja, da bin ich jetzt voll drin. Aber mit Burn, ey, wenn ihr das, also Burn finde ich richtig stark. Also das können sie gerne so fortführen und dann bin ich da mit am Start. Ich denke mal, um noch vielleicht noch ein paar Leute mit an Bord zu holen, es gibt ein sehr lustiges Meet Me Halfway Cover von denen.
Das ist so furchtbar.
Es ist ein richtig, richtig furchtbares Cover. Also falls ihr nicht über die Ebene, wie wir gerade über die Musik connected, wenn dann über das Kuriose, es gibt ein Meet Me Halfway Cover, das Original ist ja von den Black Eyed Peas und keine Ahnung, was die damals geritten hat, das zu machen, aber es existiert halt. Hört es euch an, ich pack's auf jeden Fall mal mit in die Spotify-Playlist zum drüber lachen.
Ey, das ist in meiner Top 5 der furchtbarsten Cover, die jemand jemals veröffentlicht hat. Ich finde das so schlimm.
Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist schon ziemlich trashy. Das wirkt schon sehr, sehr off. Dann gehen wir mit einer fast schon sehr etablierten Band der Szene und ich möchte ja auch noch mal darauf hinweisen, dass jetzt an diesem Wochenende das When We Were Young Festival auch stattgefunden hat. Silverstein haben eine neue Single rausgehauen. Confession ist die zweite Single vom neuen Album Anti-Bloom. Was sagst du, Mike? Was sagst du zu Silverstein?
Cooler Song, sehr alternative-lastig.
Ja.
Nachdem Skin and Bones, die erste Single, ist ja auch schon, glaube ich, vor 2 Monaten oder so rausgekommen. Die war halt auch klassisch Silverstein, Post-Hardcore Screamo und der hier kommt komplett ohne Shouts oder so aus. Und ich finde, das steht denen aber trotzdem, also es steht denen grundsätzlich, aber sie kriegen es sehr, sehr gut hin.
Ja.
Gefühl reinzubringen, der Sean heißt er, glaube ich, der Sänger, ne?
Ja. Ja.
Meine ich.
Shane.
Ja. Shane Told? Jetzt Shane Told. Krass, genau. Ja. Hat sowieso eine ausgezeichnete Stimme, die du einfach auch sofort wiedererkennst. Mhm. Und gefällt mir richtig gut. Die machen nichts, die erfinden nichts neu, die machen keine großen Experimente, machen sie irgendwie nie wirklich. Aber das, wie sie es machen, was sie machen, machen sie einfach gut. Ich finde auch das Riffing immer cool bei denen. Mhm. Das ist immer so ein bisschen, das hält es irgendwie frisch. Ne? Ja. Also da ist irgendwie, da hast du nicht das Gefühl, du hörst irgendwie ständig denselben Song. Und deswegen finde ich Silverstein auch immer noch definitiv eine sehr, sehr spannende, sehr, sehr gute Band. Freue mich auch auf die Tour. Ich glaube, Thursday kommen mit oder so.
Ah, okay, krass.
Ja, ja.
Sind ja auch schon lange dabei, Silverstein. Ja. Und ich glaube auch größtenteils mit einem sehr konsistenten Band-Line-Up, also innerhalb der Band an Mitgliedern. Ein, zwei Veränderungen gab es da sicherlich, aber finde ich halt, ist mir so im Gedanken gekommen, weil mir gefällt die Singles oder beide Singles auch sehr gut. Klingt natürlich mehr wie die moderneren Silverstein. Also wenn du das zu früher vergleichst, hast du natürlich einen anderen Sound, einen anderen
Vibe. Klar, klar.
Was mich aber dann in dem Moment halt aufgrund dessen, dass die Band wieder nicht so krass gewechselt haben, dann doch trotzdem beeindruckt, dass sie sich halt selber so frisch halten können. Also im Sinne von, wir passen uns so ein bisschen dem modernen Zeit an, was den Sound, was die Trends angeht, sind aber irgendwie noch wir, ne? So, das ist so das, was ich immer sehr bewundernswert finde, weil es dann auch nicht aufgesetzt wirkt oder übertrieben oder ja, keine Ahnung, nicht mehr authentisch genug. Vielleicht noch als lustige Anekdote, es gab wohl, weil die auch gerade auf Tour sind in den USA, gab's Videos von einer richtig geilen Basement Show quasi von denen, wo die wirklich in so einem kleinen Raum ohne Barrier quasi Shane direkt vor den Leuten in so einem richtig krekeligen kleinen Raum ist und spielen halt dann ihre größten Klassiker auch so, ne? Und das hat so richtig Hardcore Vibes und also Hardcore Punk Konzert Vibes, das finde ich halt so cool, dass die sowas nochmal gemacht haben und der Shane steht auch komplett zu durchgenässt am Schwitzen ohne Ende, ne? Die Haare komplett so am Ölen und er steht da und dann spielen die Smile in Your Sleeve und die Leute schreien das und singen das komplett mit und ich glaube, die haben es auch sehr genossen, nochmal so eine Show zu spielen nach so langer Zeit, weil ich glaube, die spielen ja eigentlich schon größere Sachen und vor allem auch mit Barriers und ach ja. Ey,
ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ne? Die spielen nächstes Jahr halt ihre 25 Jahre
Anniversary
Tour. Okay. Mit Special Guest Thursday und worauf ich mich auch dicke freue, The Call of Star Boys.
Oh, geil!
Ja, ja, sind auch Support und die spielen halt ich fest, Palladium und Große Freiheit. Also es ist halt.
Das ist krass.
Ne, ja. Also ein nächste, ich sag mal, vom Palladium, nächster Schritt wäre halt schon, ist das schon Lanxess Arena oder nicht?
Gibt's ja, da irgendwas zwischen? Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf kannst
du. In Düsseldorf, ja gut, ja, ja, klar. Gut. Ja. Aber das spielt Rise Against zum Beispiel.
Und BMT hat da auch ihre Clubshow drin gemacht. Ja, genau.
Aber ne, so, das ist schon ordentlich groß. Also da habe ich auch Bock drauf. Ich weiß noch nicht, ob ich Hamburg oder Köln mache. Ich will aber unbedingt zu der Tour hin.
Ja.
Auch wenn ich Silverstein schon sehr oft gesehen habe. Thursday aber halt noch nicht. Und Call of Star Wars auch nicht. So.
Ja. Das ist schon, ist ein gutes Package. Und lustigerweise weiß ich auch, dass bei irgendwie Leute selbst, die komplett draußen aus der Szene immer mal wieder noch zu Silverstein zurückfinden und die nochmal hören wollen und dann zu den Shows gehen, dann haben sie irgendwie eine ganz große Zugkraft einfach bei diesen Leuten, die schon längst aus dem ganzen Thema raus sind.
Ja.
Kleine Überleitung in Bezug auf letzte Folge. Haben wir über 3 Days Grace gesprochen, richtig? War das letzte Folge?
Ja, ich glaube schon.
Mit Adam Gontier, der jetzt zusammen mit dem alten Sänger, und ich habe den Namen von dem zweiten, sind zu zwei Sängern unterwegs, ist auch egal, hört euch die Folge an.
Im Grunde sind es Zwillinge, also der eine macht den anderen, der große, der kleine Bruder.
Wie auch. So ungefähr. Und wenn wir uns da in diesem Bereich befinden, gibt es ja einige Namen an Bands, die da immer fallen würden. Und unter anderem eine der Bands, die da auch immer fallen, wenn man über die Musik dieser Zeit, dieser Band spricht, ist halt Breaking Benjamin. Und die haben auch einen neuen Song rausgehauen, der heißt Awaken. Es gibt noch keine Albumankündigung dafür. Letztes Album war Ember 2018. Dazwischen gab es nochmal ein Remix, ein Remastered, ein B-Side Deluxe, keine Ahnung, von diesem Album, was Aurora hieß.
Waren so Akustik-Sachen teilweise auch
genau,
drauf.
Genau, aber auch mit neuen Sängern, mit Spencer von Spencer Chamberlain auch, hat auch ein Featuring da drauf gehabt und so. Neuer Song, finde ich richtig gut. Also irgendwie Breaking Benjamin haben sich über die Jahre auch nicht krass verändert.
Nein.
Aber die haben das, nee, absolut nicht. Ist eher durch Leute, die noch nachmachen. Motion is in White, ne? Aber ich find's krass, wie konsistent sie bei auch bei ihrem Sound geblieben sind und das ja auch anscheinend immer noch ein Thema ist für die Leute, auch für neuere Fans.
Ey, vor allen Dingen der Hammer ist ja auch, dass Breaking Benjamin ja eine dieser Bands ist, die ihr Line-Up teilweise einfach komplett auf links gedreht haben. Bis auf den Sänger, bis auf den Benjamin halt.
Benjamin
den
Burley,
Den Benjamin, den du nicht brechen kannst, ist nämlich der Benjamin, der da
Unbreaking.
Singt. Ja. Ansonsten hat, glaube ich, fast jeder diese Band schon mal wurde ausgetauscht. Und auch vor dem Hintergrund, also scheinbar ist der Benjamin entsprechend auch der die Songs irgendwie schreibt oder so überwiegend, hat sich der Sound halt einfach auch nie wirklich verändert. Und ich höre die tatsächlich auch seit Day One. Ja. Muss ich sagen. Also die, ich habe die damals kennengelernt. Ich bin ja auch so ein kleines Wrestling-Kind, ne?
Ja, ich weiß, wo es hingeht.
Zumindest früher krass, mittlerweile bin ich da raus, aber früher halt krass und habe halt diese ganzen Wrestling-Games auch gespielt, so SmackDown vs. Raw und so. Und da waren Breaking Benjamin halt auch Soundtrack mit Pauly Amoris und Firefly. Ja. Das waren so zwei Überhits. Aber die sind halt beide, glaube ich, sogar auf dem ersten Album gewesen. Und seitdem habe ich die halt auch einfach nicht mehr losgelassen. Ich fand das immer geil. Stehe sowieso auf so geilen Alternative Metal, wenn er jetzt nicht zu Ami-like ist, so, weißt du, also so zu Butt-Rock-mäßig oder Dead-Rock-mäßig.
Ja.
Aber irgendwie bei Breaking Benjamin finde ich es noch irgendwie geil. Und das stimmt. Die ändern ihre Formel nicht, aber das müssen sie auch nicht. Ich finde das immer cool.
Ja, ich auch.
Ich finde die ruhigen Sachen geil. Ich finde die lauten Sachen, die geschrienen Sachen finde ich geil. Gerne auch mal wieder nach Deutschland kommen. Das ist ja natürlich das Problem, ähnlich wie bei Travis Barker jahrelang. Der gute Benjamin hat halt Flugangst.
Ja.
Dementsprechend hieß halt auch das Album Phobia. Das handelt halt da.
Ah,
ne?
Okay.
Mhm. Kommen wir eventuell sogar später noch mal zu.
Ah ja.
Zwinker. Aber ja, es ist so eine Band, die irgendwie auch viele, viele Leute gut finden. Die haben vor Jahren mal irgendwie bei Rock am Ring gespielt und auch in Berlin, glaube ich, einen Stopp gehabt. Viel mehr haben sie in Deutschland, glaube ich, nicht gespielt.
Deswegen. Ja, und da ist er, glaube ich, sogar mit dem Schiff rübergekommen.
Genau.
Irgendwie so rübergeflogen. Ja, genau. Was ich bei Breaking Benjamin dann, also wenn man jetzt die neueren Sachen sich dann anhört, finde ich es halt nochmal ganz einfach sehr evident, wie sehr sich aktuelle Bands daran bedienen. Also das fällt einem dann erst auf, wenn man das dann so hört. Ich so, genau, das hatten auch schon Wage War oder das haben auch Motion Zoom White oder das haben auch, keine Ahnung, alles, was du, eigentlich würde ich sogar sagen, alles, was so gerade Metalcore mit Alternative Metal irgendwie verbindet, hat irgendwie in irgendeinem Song, mindestens in einem Song, sich bei Breaking Benjamin ganz großzügig bedient. Und finde ich ja auch, muss ja auch nicht schlechtes sein. Ich denke, gut inspiriert, nennen wir es jetzt einfach mal, ist besser als schlecht selber gemacht, sag ich jetzt einfach mal. Daher sieht man einfach nochmal, was dieser Einfluss einfach dieser Band ist. Und Awaken, cool. Also ich hoffe, da kommt jetzt irgendwie ein Album bald, weil ich mag den Song sehr. Ich habe ihn jetzt ein paar Mal auch so nebenbei noch gehört. Weil einfach, ist einfach nice. Gefällt mir ja richtig gut.
Muss aber auch sagen, ich habe direkt auch wieder irgendwelche YouTube-Videos von wegen, die werden, ich glaube, Nick Nocturnal hatte auch irgendwie die werden jetzt viel heftiger. Ja. Die waren schon immer auch krass. Also es ist schon immer auch heavy gewesen teilweise. Da hat sich jetzt auch nicht viel getan.
Aber erwartet keine Double Bass Geballer oder heftige Downtuned Breakdowns. Die haben ihren Stil seit Jahren, das ist ihre eigene Art von Heavy und das wird so bleiben, aber
genau.
Erwartet jetzt hier keinen Metalcore Breakdown und ich glaube nicht, das wird nicht passieren.
Zwischendurch brüllt der gute Benjamin halt mal. Genau. Aber ne, das sei ihm ja gegönnt.
Ist mir auch aufgefallen, die haben auch eine sehr, also die Songs sind nie so wirklich schnell, die sind eigentlich relativ langsam von der
Voll. Das ist eigentlich auch eine interessante These von dir gewesen, weil ich glaube, zumindest jetzt hier im europäischen Raum, würde man jetzt nicht unbedingt Breaking Benjamin als eine der Haupteinflüsse von Bands wie Bad Omens oder Motion is in White erwarten. Das ist so, also aber jetzt, wenn man da irgendwie mal ein bisschen näher drauf schaut, macht das auf jeden Fall Sinn. Also ich glaube, da bist du was auf der Spur.
Ja, deine Spürnase ist dran. Ich sage euch, wenn ich was gefunden habe, weiter. So, nach dem ganzen alten Bands, lass uns mal über eine neuere Band sprechen, über Wargasm. Und die haben jetzt quasi zwei Songs im Doppelpack rausgehauen, dass man die jetzt sich anhören kann. Und zwar Circle Pit und Bad Seed. Und ich finde, die könnten nicht, das heißt nicht unterschiedlicher sein, aber sie haben schon sehr unterschiedliche Vibes, finde ich, von dem, was sie darüber bringen. Ich sag schon mal vorab, ich bin mehr Fan von Bad Seed. Circle Pit hat mich jetzt ja nicht so überzeugt. Ja. Ich finde, der Name ist ein bisschen irreführend auch gerade in dem Zusammenhang. Wo bist du da gelandet bei den Songs?
Definitiv auch bei Bad Seed. Ich muss auch sagen, dass ich Circle Pit doch auch irgendwie irritierend finde. Hast du das Musikvideo zufällig gesehen?
Ja, mit den Bikern und sowas, ne?
Ja, ja, also die gute Milky Way, also es ist ja ein Duo, ein britisches Duo. Und die Milky Way wirkt in dem, also ich will ihr gar nichts, ne? Aber die wirkt da so völlig random und verloren.
Deplatziert.
Und so als wenn man die jetzt gerade irgendwie dahingesetzt hätte und hätte gesagt, so, wir machen jetzt mal eben ein Musikvideo. Ich mach mal eben so, und die kennt den Song gar nicht und weißt du so, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, vielleicht tue ich ihr völlig Unrecht, finde aber, dass sie da irgendwie ganz weird agiert und ich bin auch nicht krass in Wargasm drin, aber seit wann gibt's da japanische Passagen?
Das habe ich mich auch gefragt. Gut, dass du das ansprichst, sonst hätte ich es nämlich gleich angesprochen. Und ich musste unweigerlich, als ich das gehört habe, als sie diese japanischen Textzeilen dann gesungen hat, finde ich, klingt jetzt nicht falsch oder verkehrt, aber es gab mal auf TikTok so ein Video von so einer Texanerin, die halt auch Japanisch gelernt hat, aber sie hat halt immer diesen texanischen Twang mit da drin, wenn sie halt angefangen hat, Japanisch zu reden. Und bei ihr ist es halt genau das Gleiche. Sie hat irgendwie diesen britischen Posh-Akzent im Japanischen drin und ich kann es halt nicht überhören. Ich stelle mir das halt immer, also es ist halt wirklich lustig, ne? Diese britischen Akzent mit Japanisch gemischt ist einfach viel zu lustig. Kann ich irgendwie...
Vor allen Dingen, das ist super, super schmaler Grat, ne? Weil das soll jetzt auch nicht irgendwie in irgendeiner Form, ne? Falsch, in die falsche Richtung gehen. Aber ich hatte plötzlich auch, kennst du diesen einen Tokyo Drift Song von Fast and the Furious? Mit diesem Biker Circle Pit und so. Yeah. Irgendwie hatte ich plötzlich den Vibe und ich dachte so, wenn sie da darauf aus sind, dann funktioniert das irgendwie. Ich finde es aber trotzdem, also ich finde den Song...
Wäre cooler gewesen, so ein tiefer gelegter Toyota Supra mit Unterbodenbeleuchtung, der die ganze Zeit um dir herum driftet.
Ja. Und ich habe halt auch da, das ist nur soundtechnisch und weil es ein Duo ist und weil ich weiß nicht, ob die auch ein Paar sind oder so. Ich habe bei denen
ist es tatsächlich nicht.
Ist es nicht? Okay.
Ja, weil weiß ich, weil sie ist mit dem Drew, ich glaube, es ist noch aktuell so, sie ist mit dem Drew von Straight From the Path zusammen.
Ach, krass.
Den Sänger.
Ja. Guck mal. Meine Verbindung, ich weiß nicht, ob du raushörst, worauf ich hinaus will, ist irgendwie die Antwort so.
Diese Dynamik, ne? Ich weiß,
diese was du Dynamik meinst. So ja, und aber auch da können wir direkt dann so einen Strich drunter machen, weil die Antwort ganz furchtbare Menschen so, die Mucke nicht unbedingt, aber die Menschen dahinter so, deswegen mehr Raum kriegen die jetzt hier nicht. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, die gehen gerade in diese Weirdness, in diese Fußstapfen rein. So.
Ja, ich weiß, was du meinst. Die Antwort war es so ein bisschen so ein Schockfaktor. Bei Wargasm ist es halt immer noch, und das war es auch schon länger jetzt, diese Rebellion, wenn du so möchtest, so dieses sehr punkige Attitude, aber nicht wirklich Punk vom Sound her. Ich finde, aber das da kann auch einfach der 30-Jährige in mir raussprechen. Ich finde, die kommen mir zu selten auf den Punkt, wenn die so einen Song schreiben.
Also voll,
richtig geile Songs. Also ich finde Drildo finde ich ein richtig geiler Song, den feiere ich. Und ich fand auch vom Album waren einige coole Sachen dabei. Auch hier zuletzt Headbanger mit war das nicht sogar mit Fred Durst zusammen oder sowas?
Ja.
Auch cooler Song. Bei Circle Pit denke ich mir so, ja, also es ist ein cooler Aufbau, aber mir fehlt da irgendwie der Höhepunkt so. Und ich denke halt auch, wenn du einen Song Circle Pit nennst, dann muss der auch eine gewisse Geschwindigkeit haben. Das muss ja du musst jetzt hier keinen Blastbeat spielen, aber wozu man vielleicht im Kreis rennen könnte, weil ich in dem Song habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass man jetzt da prädestiniert mit Leuten im Kreis zu rennen könnte. Deswegen nicht so, okay. Seltsam. Wiederum Bad Seed finde ich ist irgendwie, um da mal dahin zu kommen, zu was Positivem, ein sehr geiler New Metal, Alternative Metal Track eigentlich. Also es ist so, es hat so einen leichten Deftones, aber ich hasse das, wenn man Bands mit den Deftones verbindet irgendwie, weil es immer wieder die gleiche Assoziation ist. Aber es hat so diesen Vibe, dieses sehr schwere und groovige und das machen sie, würde ich sogar sagen, besser Also der hat mir wesentlich besser gefallen.
Aber ich glaube, also Bad Seed ist definitiv halt grundsätzlich erstmal ein New Metal Song, der gut nach vorne geht,
ja,
finde ich. Also das, also für Leute, die das jetzt noch nicht gehört haben und jetzt denken, das ist halt jetzt irgendwie so ein langsamer, verträumter Alternative Song, der geht halt richtig auf die Fresse. So.
Der härtere Teil von Deftones, ja, wenn du an harte Songs von Deftones denkst, wie Diamond Eyes oder You Seem the Butcher, dann ist es halt so in der Richtung, meine ich jetzt Deftones, ne?
Ich muss gerade nochmal, das ist jetzt auch voll gemein, das ist gar nicht mal so gemein, aber ich bin im Moment voll in einer Billy Idol Phase.
Billy Idol, wie kommt man auf eine Billy Idol Phase?
Ist der Hammer. Und es gibt ja Rebel Yell, natürlich den Song.
Natürlich.
Und kennst du das Scooter-Cover von Rebel Yell?
Oh ja, irgendwo im hinteren Bereich meines Unterbewusstseins kommt da gerade was hoch.
Und ich habe heute Morgen, irgendwie beim Frühstück dachte, boah krass, es gab ja mal dieses Vampir-Video von Scooter, was war das nochmal für ein Song?
Und dann bin ich plötzlich
bei, ja, es war Rebel Yell, das ist ein ganz furchtbares Cringe-Video.
Ja.
Und das hat mich dann wiederum an diesen Rock am Ring-Auftritt vor ein paar Jahren erinnert, wo HP plötzlich mit so einer brennenden Gitarre auf der Bühne stand und einen auf Rock'n'Roll gemacht hat. Und das dachte ich irgendwie auch bei Circle Pit so ein bisschen. Und Wargasm sind für mich viel mehr Punk und was auch immer etabliert und dürfen mehr über Circle Pit sprechen als Scooter, finde ich. Ja. Trotzdem wirkt das so ein bisschen wie, wir reden jetzt über Circle Pit, aber im Grunde haben wir gar keine Ahnung, wovon wir reden, weißt du, mit dem Song so.
Ja, es ist so ein bisschen wie das Thema Mosh Pits und der Hip-Hop-Szene. Nicht, dass die Hip-Hop-Szene kein Anrecht auf Mosh Pits hat, aber der Begriff hat halt irgendwie im Metal und im Hip-Hop zwei unterschiedliche Bedeutungen, zumindest wie die Ausführung ist. Und ich glaube, das ist es halt so ein bisschen, ne? Ich weiß, was du meinst. So. Es wird so ein bisschen, es ist halt eine neue Adaption, aber es hat auch, wird auch ein bisschen verunschlimpft. Ja, verunschlimpft, aber verunglimpft, sag jetzt einfach mal, was dahinter steckt. Ja.
Genau. Wie kommen wir da jetzt raus?
Wir machen einfach ganz schnell einen Cut hier und gehen weiter zum Newsflash, um auch mal ein bisschen Fahrt noch hier reinzubekommen, bevor wir uns da zu sehr an Wargasm aufhalten.
Ach, jetzt kommst du zum Halloween-Part dieser Folge, ne?
Halloween-Part? Wir haben einen Halloween-Part?
Ja, wir machen jetzt den Grusel-Part. Da, wo man sich so ein bisschen gruselt.
Ach so, okay. Wir reden aneinander vorbei. Ich habe keine Ahnung, worüber du sprichst.
Ja, mach du mal weiter. Ich werde es dir sofort erklären.
Okay, alles klar. Ich fange mal mit unserem ersten News von unserem Newsflash mich an. Rock am Ring hat...
Oh, gruselig.
Ach so, weil du wieder in die Kommentarspalten gegangen bist, Mike. Rock am Ring hat neue Bands hinzugefügt. Tatsächlich, glaube ich, vorgestern, also wenn ihr das gerade hört, wir nehmen an einem Donnerstag auf, also am Mittwoch vor dem Release dieser Folge, hat 50 neue Bands für nächstes Jahr bestätigt. Mhm. Unter anderem, um mal so ein paar zu nennen, darunter Adam Angst, Fit for an Autopsy, Drangsal, das wird dich wahrscheinlich sehr freuen, Mike, dass du die wieder haben. Ein Electric Callboy DJ-Set, was ich immer noch nicht begreife, was das da als offizielles... Also, Electric Callboy-Fans, klärt mich auf, ob das ein Ding für euch ist, bin ich gespannt. Aber unter anderem auch dabei sind Poppy, sind Polaris, sind 7 Hours After Violet, interessantes Projekt von System of a Down Bassist Chavo Ogodian, glaube ich, heißt der, mit zusammen von Taylor Barber von Left to Suffer. Sehr interessantes Ding. Static Dress zum Lieben unserer beiden, dass die wieder dabei sind, oder dass die mal dabei sind, waren gar nicht da, ne, glaube ich, beim Ring. Ganz neu dabei. Terror, Whitechapel, Stray from the Path, Zebrahead, Throne mit dabei, Nothing More, In Flames, Heaven
Shall.
Olli Schulz und Band. Finde ich auch sehr wild, finde ich auch sehr lustig. Mein persönliches Highlight abseits Rock und Metal, Brutalismus 3000, dann will ich mich mal ein bisschen wieder an Elektro rantrauen kann und wieder ein bisschen Spaß haben kann, abseits der ganzen heftigen Geballers. Death Heaven finde ich sehr, sehr geil, dass die dazu geholt wurden.
Ja, voll. Sind. Ja.
Creeper richtig stark.
Ja.
Und Mike, wenn wir uns über Gruseln unterhalten, muss ich jetzt den Elefanten im Raum auch ansprechen oder lassen wir das?
Da gibt's für mich mehrere Elefanten.
Magst du den dicksten Elefanten immer?
Ja, also ja, Falling in Reverse sind dabei, Leute, die hier schon länger dabei sind, was wir von dieser Band, beziehungsweise von Ronnie Radke halten. Der Aufschrei war tatsächlich durchaus vorhanden. aber jetzt nicht so krass wie bei Pantera. Ich möchte das gar nicht zu groß jetzt machen. Ich finde es allerdings halt irgendwie, ich finde es irgendwie schwierig. Ich bin auch immer noch nicht so ganz davon, also ich weiß nicht, wie ich damit umgehe, so. Sagen wir mal so, es gibt definitiv Bands oder Fälle, wo ich das irgendwie schlimmer gefunden hätte, wenn sie dabei sind. Mhm. Ich störe mich aber trotzdem einfach daran, weil ich Ronnie Radke für einen absoluten Vollidioten halte, einen großkotzigen Typen, der regelmäßig einfach völligen Schwachsinn von sich gibt und dann irgendwie, also sagt so, ja, und die ganze Welt hasst mich und so, ist auch kein cooler Umgang mit ihm. Mhm. Ich kritisiere tatsächlich hier einfach nur das, was er regelmäßig einfach verzapft, so. Weiß ich nicht, ich find ihn als Menschen einfach uncool, deswegen find ich's kacke, dass die da sind, so. Ich finde, dass die Meinung darf man durchaus haben. Ich kann's wirtschaftlich komplett nachvollziehen, dass sie es tun.
Leider.
Was muss man sagen? Also ich habe letzte Tage mit einem Veranstalter aus der Festival und Konzertbranche gesprochen. Der meinte, nächstes Jahr ist einfach ein ganz beschissener Markt für Headliner. Und die da sind, die sind einfach unfassbar teuer, so. Und vor dem Hintergrund nimmst du wahrscheinlich, was du kriegen kannst und bezahlst, was du bezahlen kannst, und irgendwas kommt dann dabei raus, und das ist jetzt das, was wir hier haben.
Ja.
Und vor dem Hintergrund, dass Falling in Reverse halt sowohl in den USA als auch in Europa, glaube ich, alles komplett ausverkaufen, was was sie spielen, riesengroße Arenen, so, aus welchem Grund auch immer, macht das Sinn. Es macht auch Sinn, das Risiko einzugehen. Ich finde, das macht das Profil aber bisschen, das macht's nicht sympathischer, muss ich gestehen.
Ja, absolut. Es ist auch nur eine von einigen Bands, die da auch nicht ganz unproblematisch sind einfach, und wir reden da auch von Skillet und vielleicht Final Sander Fischfilet noch dazu, die auch nicht ganz ohne Kontroversen und auch Scheißverhalten von Bandmitgliedern quasi sind. Es ist nur leider Gottes gerade das größte Thema, oder das ist die größte Band, die da wirklich mit aufschlägt, und gerade nach dem Thema Pantera letztes Jahr schwierig zu managen. Wir persönlich, und das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, wir sind da absolut keine Fans von. Und ich denke, da müssen wir uns auch nicht weiter drüber unterhalten. Was noch offen ist, es sind noch zwei Headliner offen. Oder zwei Headliner-ähnliche Bands auf jeden Fall in der Riege, die noch nicht angekündigt worden sind. Und ein Special Anniversary Surprise Act, wo ich einfach hoffe, dass es nicht die Hosen sind, weil dann, ach, das brauchen sie auch einfach nicht mehr.
Es sollen zwei sein, die freitags spielen.
Oh, okay.
Ich hab eine Vermutung,
wer
es sein könnte. Und über diese Band sprechen wir gleich.
Okay. The Prodigy noch zu erwähnen, dass die dabei sind. Ich fand's eigentlich ganz nice. War gespannt, ob es auf die aktuelle Generation auch so wirft.
Bin ich gespannt. Ist auch interessant, weil sie ja schon auch Jaron Air Headliner waren, und so größentechnisch ist es so, und The Prodigy ist natürlich auch nicht mehr die Originalbesetzung und so. Ich guck's mir an.
Ja.
Aber ja, die Zugkraft wie vor vielen Jahren ist es natürlich jetzt auch nicht mehr. Rise Against finde ich komplett verschenkt. Liebe Rise Against auf Platte. Renne weg, wenn sie irgendwo live spielen.
Es ist so krass.
Also wirklich so oft jetzt auch jetzt beim Flair gesehen. Das war wirklich, 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 wirklich scheiße. Muss ich wirklich einfach sagen. Es tut mir leid, Leute. Und mal schauen. Aber es gibt auch viele coole Sachen. Schauen wir mal, wenn es komplett ist, dann sprechen wir wahrscheinlich
nochmal
im Detail drüber.
Machen wir nochmal. Dann nächste Gruselnachricht für Halloween, Mike. Ja gut, das kommt auch an, wenn du jetzt fragst im Endeffekt. Azalea Dying haben ihre komplette EU-Tour abgesagt. Gruselig. Wahrscheinlich vor allem für die ganzen Veranstalter und Promoter hier in der Ecke. Hat vor allem damit angefangen, dass hier in Deutschland lokale Veranstalter eine Absage in der Turbinenhalle in Oberhausen quasi bekannt gegeben haben, und Eventim dann nachher auch die Absage der restlichen Dates so ein bisschen bekannt gegeben hatte. Das zieht sich auch quasi dann durch ganz Europa. Das ist jetzt schon ein paar Tage her, diese News, also für euch wird es vielleicht auch gar nichts Neues sein, aber, und das ist irgendwie ganz schlimm, weil es jetzt irgendwie Schlag auf Schlag ging, zu diesen News mit der Absage gab es auch einige zusätzliche Updates, was das Bandline-Up angeht bei SLI Dying. Angefangen mit Bassist Ryan Neff, der jetzt, ich glaube, letzte Woche dann bekannt gegeben, dass er raus ist, was ja erstmal im ersten Sinne, also er ist halt Bassist und Klingengesang, aber das muss ja im ersten Moment nichts heißen. Es gibt ja auch andere Bands, die schon sehr kurzfristig vor einer Tour das alles gemanagt bekommen haben. Aber auch Manager Alex Kendrick hat quasi sich abgesagt von der Band. Das kam ungefähr gleichzeitig mit der Absage der Tour. Das kann natürlich auch schwierig sein mit dem Manager, das Ganze, ohne einen Manager jetzt mal schnell in der Hand zu haben, das Ganze mit dem Manager zu managen, ne? Genau. Jetzt kam auch noch die Bombe. Ken Susi, Gitarrist auch von SLI Dying, hat gesagt, ich bin raus mit dem O-Ton. Personal morals were tested to the breaking point. Finde ich, klingt schon sehr drastisch, aber Ken Susi ist jetzt auch kein Mensch, der vor großen Aussagen zurückschreckt, so wie ich das mal mitbekommen habe. Und auch Drummer Nick Pierce, der auch sind alle quasi 2022 dazugestoßen mit Ryan Neff zusammen. Und hat auch gesagt, I need to distance myself from the band. Ist krass. Vor allem Dingen Susi und Pierce sind beides ehemalige Mitglieder von Unearth, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen. Mhm. Bei Bassist Ryan Neff ist auch bei Miss May I dabei. Stand jetzt aktuell am 24. haben wir heute. 24. Oktober ist das jetzt nur noch Gitarrist Phil und Sänger Tim Lambesis dabei sind. Mal gucken, wie es bis zum Release dieser Folge ist. Leute, wenn ihr was Neues hört, könnt ihr uns ja gerne auf dem Laufenden halten. Mike, hast du noch einen Gedanken zu diesem Thema?
Das große Problem ist halt, ich bin ja bekanntlich mittlerweile auch irgendwie so im Plattenfirmengeschäft da unterwegs und dementsprechend sehe ich das gerade auch nochmal mit einem anderen Auge. Die bringen das Album am 15.11. raus.
Das kommt auch noch hinzu, und stimmt.
Ich kann mir vorstellen, dass die Plattenfirma da gerade so die absolut beschissenste Zeit durchlebt, deswegen. Denn ja. Sie sollten nämlich am 15.11. auch in Würzburg im spielen. Und für alle, die es nicht wissen, so die Albumverkäufe, also in Deutschland zählen halt bis 40 Euro, werden halt eingerechnet in die Charts. So, also das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie so ein Album plus Ticket kauft oder Album plus T-Shirt oder so, das zählt halt alles mit. Also ob das jetzt CD plus 25 Euro T-Shirt sind, so bis 40 Euro, wird alles in die Charts gehen. Es geht nicht darum, wie viel Stück man verkauft, sondern einfach diese ganze Summe an Kohle. Und was du halt auch auf Tour und so verkaufst, das kannst du alles in dieser Release-Woche noch mit reinnehmen. Und das ist halt alles natürlich eingeplant. Also du gehst ja, du redest ja auch von gewissen Stückzahlen, die du dann absetzen möchtest, du produzierst ja auch und so. Das wirst du ja jetzt alles nicht mehr los, weil du da ja auch von vor Ort Verkäufen ausgehst. Und das ist halt echt mies, ey. Also, aber so in diese Richtung gedacht. Die Band ist mir voll egal, muss ich sagen.
Ist mir voll egal.
Ich habe die seit dieser ganzen Sache, sind die mir sowas von egal geworden. Ich fand die früher ganz cool, so einzelne Songs. Und Punkt. So, das sind so meine zwei Cents dazu. Von denen möchte ich kein T-Shirt haben.
Okay, kriegst du nicht. Das würde ich auch selber einfach nicht auf meinem Kontoauszug stehen haben, dass ich mir irgendwann mal ein Shirt von denen gekauft habe. Ich habe mich eigentlich, muss ich gerade mal kurz dazu sagen, auf der Party so ein bisschen wieder geöffnet, die zu spielen. Gerade weil sich in Dresden zuletzt sehr viel gewünscht worden sind, ist jetzt wieder weg. Also es tut mir jetzt leid, liebe SLA Dying Fans auf den Partys, die sind jetzt wieder ein rotes Tuch für mich. Weil ich gedacht habe, so okay, war jetzt schon lange Zeit ruhig um die, beziehungsweise also keine Negativschlagzeilen, es wirkte alles in Ordnung. Man kann jetzt auch sagen, so ein paar Beziehungen zu anderen Bands könnte man jetzt noch vorwerfen. Aber gut, lass uns mal Benefit of the Doubt, ne, mein Gott. Dadurch, dass aber jetzt wieder einmal komplette Band verlässt und auch so drastische Aussagen teilweise getroffen werden. Und ich finde, wenn ein Manager eine Band verlässt, ist das schon schwierig.
Schon schwierig, ja.
Ist schon ein schwieriges Zeichen. Bin ich jetzt wieder so auf dem Trichter, ist das so, das riecht nicht gut. Das ist, also da ist mir irgendwas faul dran und das würde ich nicht weiter unterstützen wollen. Deswegen zählt's mir nach, liebe SLA Dying Fans auf den Partys. Ich gebe euch gerne Alternativen. Zum Beispiel Unearth oder Miss May I. Da sind wir doch sehr nah dran an beidem. Dann eine Sache, und ich denke, da müssen wir uns auch beide noch mal so ein bisschen, ja, was heißt noch mal richten, aber wir haben über ihn vor ein paar Folgen noch gesprochen und schon lustig gemacht. Kann man jetzt natürlich nicht dahin zuziehen oder vollkommen ernst nehmen, aber die Rede ist von Ex-Iron Maiden-Sänger Paul Di'Anno, der jetzt leider Gottes vor kurzem verstorben ist. Ruhe in Frieden und ganz viel Kraft auch an die Familie und alle Lieben, die ihn umgeben haben. Ich habe gesehen, dass Iron Maiden sehr viel auch über ihn geschrieben haben, auch auf einer Show ihn gewürdigt haben quasi und sowas. lasst diese Kommentare, die wir da gegeben haben, natürlich bitte in dieser Zeit, wo sie genannt worden sind, und es bezieht es jetzt nicht auf die aktuelle Lage. Das ist nicht immer schade, wenn jemand von uns geht, und der war ja auch sehr einflussreich. Gerade hatte, war damals von 78 bis 81 Sänger bei Iron Maiden, hat das Self-Title und das Album Killers eingesungen, und ja, ey, wer weiß, wie er in die Lage, die er zuletzt war, gekommen ist. Nichtsdestotrotz wichtiger, einflussreicher Mann, was er geschaffen hatte, und ja, ist schade, dass er gegangen ist. Ich denke, das war aber auch, glaube ich, so hohes Alter, gesundheitliche Probleme, hängt einiges mit zusammen.
Genau. Ich hoffe, weißt du, was wir da gesagt haben?
Wir haben uns über die Live-Auftritte, du hast irgendwie erzählt, dass du ein Video gefunden hättest, wo er damals in Südamerika irgendwie aufgetreten ist. Die Leute haben gefeiert.
Ich habe so eine Review gesehen oder gelesen von einem Auftritt in Australien, wo er sich halt so richtig daneben benommen haben soll und die Leute, seine Band angepafft hat und alles. Und ich habe gerade ein bisschen Schiss, dass wir irgendwas Böses gesagt
haben. Nein, wir haben uns ein bisschen über die Situation, ich weiß, du hast erzählt, dass wir uns ein bisschen über die Situation Lust gemacht haben, weil es auch so bizarr wirkt, weil alles nicht so ganz auch Hand und Fuß hatte. Er hat aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme schon gesessen, glaube ich, bei den Konzerten.
Ja, er war schon sehr lange im Rollstuhl, glaube ich.
Genau, war angeschlagen, war immer noch gut mit der Stimme dabei. Ich denke, die
war krass,
die konnte er performen. Wir hatten uns halt nur über die ganze Situation so ein bisschen, ja, nicht lustig gemacht.
Es war halt einfach bizarr, und diese Review war halt auch, also als wenn das wie so ein Unfall gewesen wäre, weil das einfach alles so völlig unprofessionell und so abgegangen ist.
Genau.
Naja, wie gesagt. Ja, aber ist natürlich, voll mies, so, aber, ja, Punkt. So, Punkt. Ich wollte gerade irgendwie sowas sagen wie, na, irgendwann geht jeder mal, das klingt aber völlig unpassend. Und
ja, absolut. Ne,
aber ja.
Ja, nein, alles gut. Ich denke, alle Männer haben ihm schon sehr, sehr viel Tribut gezollt, und ich denke, die Fans werden das auch erinnern. Er hat sich verewigt auf zwei sehr wichtigen Alben der Metal-Szene. Ich denke, daran kann man immer wieder zurückdenken, auch zurückgehen und sich das nochmal anhören, wenn man dann da ist, ne? Dann zu einer anderen Legende des Metals. Ozzy Osbourne ist nun selber alleine, ohne Black Sabbath, Teil der Rock'n'Roll Hall of Fame. Ich weiß, man kann jetzt sagen, ja, was interessiert uns die Rock'n'Roll Hall of Fame, was interessiert uns die Grammys und so weiter und so fort. Ich finde es aber ganz schön, ich finde so Rock'n'Roll Hall of Fame Introductions sind immer ein schönes, ja, das ist wie so ein Klassentreffen. Die holen nochmal alle Leute, die ihn so begleitet haben, mit auf die Bühne. Man kann auch mal die Geschichte eines Menschen Revue passieren lassen. Ozzy ist auch nicht mehr der Jüngste. Du merkst ihm halt schon auf den Videos, die ich dazu gesehen habe, sehr an, dass seine Gesundheit auch schon am Ende ist. Also es geht halt nicht mehr so wie vor ein paar Jahren, sage ich jetzt einfach mal. Umso schöner finde ich, dass halt so ein großes Line-up an sehr wichtigen Leuten auch mit dann vor Ort waren. Unter anderem Zakk Wylde, sein langjähriger Live-Gitarrist, der mit ihm unterwegs war. Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers. Adam Watt, der Produzent von unter anderem auch Post Malone, aktueller Pop-Produzent, der super viel gerade im, hat auch Dua Lipa produziert und Miley Cyrus, und war quasi auch der dieses Feature zwischen Post Malone und Ozzy Osbourne angeleiert hat. Also die waren auch sehr, sehr innig. Billy Idol, lustigerweise, weil du es eben angesprochen hattest, war auch Teil der Band, mit seinem Gitarristen Steve Stevenson, der Rapper Jelly Roll, Maynard James Keen von Tool war mit dabei, Wolfgang von Halen, Sohn von Eddie Van Halen. Ja. Also krasses Line-up. Jack Black hat ihn quasi die Laudatio, die Anmoderation gemacht für ihn. Das finde ich auch so. Also das ist ein absolutes Legendending, und ich fand das wirklich schön zu sehen, dass er so gewürdigt wird. Und er war halt auch selber auf der Bühne. Ich glaube, er wirkte auch trotz allem den Umständen sehr gerührt von den ganzen Menschen, die dort waren und für ihn da waren. Deswegen verdient, absolut verdient und auch überflüssig schon längst, denke ich, dass er da mit aufgenommen wird.
Ja, safe, auf jeden Fall. Ja.
Genau. Und dann, das hattest du heute noch angesprochen, das Thema tatsächlich. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es passiert ist. Vielleicht ist es auch einfach mir vorbeigegangen. Die Bloodhound Gang ist zurück. Also wenn man sich den Aussagen von Bassist Evil Jared Hasselhoff quasi sich daran orientiert, wird es eine Reunion geben von der Bloodhound Gang. Ich weiß nicht, so die jüngsten Zuhörer, die wir haben, wisst ihr überhaupt, was die Bloodhound Gang ist? Das war mein erster Gedanke. Ich so, wer kennt denn noch die Bloodhound Gang? Also selbst Evil Jared ist vielleicht für unsere Generation absolut wichtig oder ein auf jeden Fall wichtiger, das heißt wichtig, aber eine Person, die wir kennen. Aber aber die Bloodhound Gang, so musikalisch, hat mich echt, ins Grübeln gebracht, Mike.
Ja, zu Recht. Also, als ich das gelesen habe, war ich dann auch erst so, ach geil, das ist irgendwie cool, also ich mag's, wenn so skurrile Bands irgendwie nochmal zurückkommen.
Skurril trifft's. Ne?
Also, oder halt einfach so, Bands, die so nach ganz vielen Jahren einfach irgendwie nochmal zurückkommen und die man irgendwie halbwegs gut oder so fand. Und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht, dass ich.
Dann hast du erst wieder drüber nachgedacht.
Dann habe ich darüber nachgedacht, dass ich schon sehr oft mal nach Live-Auftritten von denen geschaut habe und die absolut schlimm fand.
Ja.
Und deswegen gar nicht weiß, ob man sich da groß drauf freuen sollte, wenn sie dann wirklich wieder Konzerte spielen sollten oder so. Dann habe ich mich auch daran erinnert, dass wir, ich weiß nicht, warst du damals dabei bei Mare One, als Bam Margera mit Fuckface Unstoppable dabei waren?
Ja, das war das nicht das Mare One, wo wir zusammen da waren? Ich glaube, ja oder so. Ich weiß es nicht mehr genau.
Ey, das war mit das Schlimmste, was ich live erlebt habe. Ich habe so viele nackte Genitalien gesehen, gegen meinen Willen. Dinge, die man heute, das ist so schlecht gealtert. Und ich glaube, das ist 10 Jahre her oder so.
Ja.
Das war wirklich nur, und da dachte man auch, Bam Margera und so. Und das war nur schlimm. Also wirklich traurig auch teilweise, weil es einfach nicht gut war. Ich finde, Evil Jared ist irgendwie ein cooler Typ, so ist halt auch eine Partymaus, ist halt auch mit Krogi gerade
viel größer. Ja, stimmt.
Super viel unterwegs. Bei dem Rest keine Ahnung, ich weiß nicht, was Jimmy Pop gerade macht, außer dass das habe ich letztens noch rausgesucht. Der hat vor 2 Jahren oder so einen Song mit mal schauen, ob ich das direkt finde, mit den Russian Village Boys gemacht. Ist halt so russischer Hardstyle, was auch immer, Krams. Und mit dem Song namens Daddy What the Fuck. Und auch das ist, ich glaube, das ist 2 Jahre alt. Ganz, ganz furchtbar. Ganz schlimm gealtert in diesen 2 Jahren. Und damals war es schon sehr geschmacklos. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Bloodhound Gang heute so noch funktioniert. Und damit will ich jetzt hier nicht den woken, linksgrün versifften Typen raushängen lassen, sondern ich glaube, dass das etwas ist, was so in die 90er gehört, wo das noch irgendwie mehr im Kontext funktioniert hat. Heute ist das einfach schwierig. Und deswegen.
Ja. Es ist
Ich bin gespannt, wie es angenommen wird, auch von denen, die nicht so richtig wissen, was da auf sie zukommt, wo auch immer das passieren wird.
Lustiger Fun Fact: Uns wurde mal Evil Jared als DJ-Act für so Roder Rock angeboten. Wo wir natürlich gesagt haben, ja, nee, das können wir eigentlich nicht machen, dafür passt das nicht so wirklich. Ich denke, Bloodhound Gang ist einfach ein Relikt der MTV, Jackass, New Metal, Gen X Zeit einfach, das merkst du einfach. Das hat einfach diese unglaublich, fast schon schamlose Selbstdarstellung, wenn du so möchtest, ist einfach ein Relikt aus dieser Zeit.
Es ist einfach Pimmelhumor.
Also Pimmelhumor.
Ballad of JC Lane oder so, Alter, das ist.
Ich habe versucht, es ein bisschen eloquenter auszudrücken.
Ja, und ich kann das nicht.
Ja, Mike kann nicht, der kann nur Pimmelhumor. Zu dem Reunion-Ankündigung gab es jetzt auch noch eine Reissue von der Hooray for Boobies von denen von 99. Ich denke, der Titel sagt alles, was man über diese Band sagen muss, wenn man sie nicht kennt. Und es gibt auf der deutschen, es gibt eine deutsche Webseite, die auf einer DE-Endung ist, ist aber nur die deutsche Seite, gibt es einen Countdown, der am 28.11. zu Ende geht. Und da steht selber nicht dabei, was es ist, ob es eine neue Tour ist oder ein neues Album oder keine Ahnung. Steht selbst so steht es auf der Seite. Whatever steht quasi dazu. Naja, muss man abwarten, was da kommt. Ich bin gespannt. Dass man aber auch einen Countdown einen Monat vorher startet, weiß ich nicht, ob die Leute bis dahin nicht vergessen
haben. Hallo, Countdowns sind doch wohl das Ding dieses Jahr, oder nicht?
Bitte hör auf. Ich kann mich an die Psychose, die wir da hatten, mit Linkin Park schon. Ich habe es eigentlich schon wieder verdrängt gehabt.
Ich habe einen kleinen Fun Fact noch. Wusstest du, dass auf dem Song Something Diabolical von dem Heftyfine-Album, dass das ein Feature mit Wille Wallo ist?
Oh Gott, ja, weil auch wahrscheinlich irgendwo im Dunstkreis von Jackass sowas entstanden ist. Das kannst du mir doch nicht erzählen.
Also die Bloodhound Gang haben zugegebenermaßen echt ein paar sehr coole Songs irgendwie, wenn man nicht groß auf die Texte achtet. Aber ja, ich glaube, das ist etwas, worauf man sich auf den ersten Blick freut. Auf den zweiten Blick, wenn man es dann gesehen hat, wahrscheinlich dann auch denkt, okay, ist auch okay gewesen.
Ist auch so. Einfach genug, jetzt reicht jetzt auch. Ja. Ne, brauchen wir nicht, genau. Gut, damit so viel zum Newsflash. Ich habe jetzt eigentlich, war da noch was Gruseliges dabei, Mike?
Nee, aber es schauert mich zwischendurch immer wieder und das reicht mir eigentlich.
Okay, alles klar, hatte ich wenigstens geschaut. Ich hoffe, euch hat's auch geschauert. Ich denke einfach, dass dieses Format sehr gut ankommt bei den Leuten. Ich hoffe, falls nicht, sagt uns gerne Bescheid. Feedback immer erwünscht. Per E-Mail, über Instagram, auf der Spotify-Seite, über die mobile App könnt ihr uns gerne ein Feedback zu allem geben, was wir hier heute fabrizieren und nochmal aussprechen. Genau, dann wollte ich aber mit dir jetzt mal zum Hauptthema kommen. Mhm. Und zwar Alben-Intros. Und kurz mal die History, wie ich jetzt darauf gekommen bin. Ich habe mich irgendwie die letzten Tage nochmal so ein bisschen durch Alben geklickt, die ich so auf der Arbeit, neben der Arbeit dann gehört habe. Lustigerweise war der Stein des Anstoßes Meteora von Linkin Park. Weil wenn du Meteora anfängst, ist ja dieses Foreword, dieses Intro, was nur ein paar Sekunden geht. Und dann geht's ja quasi nahtlos in Don't Say rein. Übrigens immer noch, also das ist einfach Nostalgie und so. Und so Zufriedenheit in einem. Also auf der einen Seite denke ich immer zurück, als ich das erste Mal diese CD eingelegt habe mit 14 und mir es angehört habe. Auf der anderen Seite denke ich so, es geht einfach so perfekt los. Es passt einfach. Dieser Aufbau mit diesem Schlag. Und da, so bin ich auf jeden Fall auf dieses Thema gekommen, dass ich einfach darüber nochmal nachgedacht hatte, wie das eigentlich zusammenpasst.
Finde ich schön.
Und ich wollte es ein bisschen eingrenzen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, dass jetzt eigentlich die erste Hälfte von fünf Songs, das ein Album, ein Intro ist. Ich möchte auch nicht sagen, dass ein 8-Minuten-Song ein Intro ist. Ich würde schon sagen, man kann sagen, entweder der erste Song, der sich wie ein Intro anfühlt, oder die Kombination aus ersten und zweiten Song, die so ein bisschen ineinander übergeht. Das wäre für mich so ein Intro für ein Album. Mhm. Das war mir auf jeden Fall wichtig, dass wir da so ein bisschen einen Cut auch ziehen. Was ist denn, woran machst du denn, Mike, so Alben Intros dann aus, dass sie wirklich geil sind, oder wo du richtig merkst, oh, das ist was, das bereitet mich auf das Album vielleicht sogar vor?
Also es gibt natürlich verschiedene Art und Weisen, das anzugehen. Es gibt natürlich den Klassiker, halt irgendwas, ich würde es mal grob Instrumentales zu nehmen, oder irgendwas, was jetzt nicht gerade groß mit Vocals spielt, sondern vielleicht oft mit auch Geräuschen oder irgendwas, was dich so in diese Stimmung bringen kann. So was halt letztendlich vielleicht eine Minute oder 90 Sekunden oder so lang ist, vielleicht sogar noch viel weniger. Und es gibt auf der anderen Seite aber auch, und da habe ich dann halt echt eine ganze Menge Sachen gefunden. Ich habe heute sehr viel Zeit damit verbracht, erste Songs von Alben rauszusuchen.
Ja, geil.
Es ist wirklich krass, wie viel man da hinten raus dann doch findet. Und es gibt natürlich auch Songs, die als Song oder sag ich mal ein normaler Song sind, aber halt so ein geiles Intro-Package halt in sich haben. Und wenn es sogar nur die ersten 10 Sekunden sind oder so, die halt aber so ikonisch sind, dass sie, und das habe ich dann so für mich irgendwie dann festgelegt, wenn du sowas dann halt am Anfang einer Live-Show spielen würdest, dass du sofort weißt so, oh yes, das ist es, das ist so, das ist, keine Ahnung, weiß ich nicht, ey, Enter Shikari, so, die ja mit System oft anfangen, System Meltdown, so, das ist letztendlich ist System ja auch irgendwie ein Song, aber auch irgendwie ein Intro, so. Und da gibt's eine ganze Reihe. Und super spannend. Also, keine Ahnung, hast du eine Agenda oder möchtest du einfach mal
Ich wollte einfach mal so wissen, wie du das gerade bewertet hast. Weil ich finde, es ist auch so ein Intro, wenn wir jetzt darüber sprechen, ist auch so ein Liebesbrief wieder an das Hören von ganzen Alben. Weil hinter Intros steckt ja auch eine Idee. Also klar gibt's Bands, wo man merkt, da schwimmt das Album auch im thematisch so ein bisschen durch alle Songs durch und greift verschiedene Ecken. Aber es gibt auch wirkliche Konzeptalben oder Alben, die jetzt nicht unbedingt ein Konzept haben, wo du aber schon einen roten Faden festmachen kannst. Und da finde ich, ist das Intro immer so wichtig einfach, dass du sagst, ich leg mir die Platte gerade in den CD-Spieler oder die Vinyl gerade auf. Gerade im Vinyl-Bereich, finde ich, ist das super interessant. Wenn man mit den Gedanken rangeht, ich möchte eine Vinyl, also aus dem Album soll auf jeden Fall eine Vinyl entstehen, finde ich diesen Intro super wichtig, weil du kannst sie einfach skippen, sondern es läuft drüber. Und auch diese nahtlosen Übergänge sind auf CDs und Vinyls oder vor allem Dingen auf Vinyls viel, viel interessanter als jetzt, wenn du es bei Spotify hörst, wo du sagen kannst, ja, okay, das kann ich jetzt gerade wegskippen. Wir haben ja sogar mal drüber gesprochen, wenn du, oder in diversen Alben, über die wir gesprochen haben, siehst du ja ganz krass an den Streaming-Zahlen, wo einfach geskippt wird, weil diese Intros meistens nicht dazugehören. Aber ich finde, es geht auch so viel Kontext teilweise verloren, dass ein Intro quasi dir auch schon direkt sagen kann oder dich dahin führen kann, zu sagen, okay, ich weiß, was in dem Song abgeht, was gesagt werden muss, bevor ich überhaupt irgendeine Textzeile gehört habe.
Ja, ja, ja.
Und das, finde ich halt, macht das Intro oder ein gutes Intro einfach auf, dass das die Stage, den Ton quasi des Ganzen vorgibt, sagt, so beginnen wir jetzt und dann geht's da rein, ne? Also wenn ich jetzt mal Beispiele zum Beispiel nenne, und da hast du ja auch gerade ein gutes Beispiel genannt, mit den auch Song-Intros, die von Songs sind, die an erster Stelle sind. Lorna Shore, To the Hellfire. Dieser Aufbau mit dieser Akustikgitarre, die in so einem extrem halligen Raum ist, ja, die diese Melodie schon mal vorspielt, aber auch wirklich auf so einer Konzertakustik. Du hörst richtig, wie das Holz quasi schwingt. Diese Akustikgitarre.
Ah, Junge!
Und ich finde, das habe ich ja auch damals gesagt, als das rauskam. Es ist einfach Deathcore, der mich halt auch so ein bisschen verunsichert und so ein bisschen Angst macht. Mhm. Und ich finde, wenn das Intro schon mit seiner komischen Art schon schafft, dass man so einen neoklassischen, barocken Stil quasi drin hat, obwohl das ja eigentlich eine Deathcore, dann finde ich, ist das schon krass. Das ist schon, Da hat man mich eigentlich schon mit gewonnen. Und ich finde, das ist super wichtig für so ein Album oder auch nur für so eine EP, dass du so beginnst und es so aufbaust. Und hat ja dann auch dazu geführt, nicht nur wahrscheinlich auch die Vocal Skills von Viramus, aber auch das ganze Package, die diese EP war, dass Lorna Shore auf einmal so explodiert sind, wo sie jetzt gerade sind. Ne? Das muss man auch sagen. Und das haben sie auf dem nächsten Album, auf Pain Remains mit Wake Up, Oh Sleeper, auch nochmal wiederholt, dass sie auch nochmal so ein Intro hatten, was einfach so direkt dir sagt, so geht's jetzt los und so wird das jetzt sein und darauf musst du dich jetzt gerade einstellen. Also fand ich, ist schon ein richtig, richtig gutes Beispiel für einfach ein perfektes Intro zu so einer Platte. Ne? Hast du Beispiele, wo du da landen? Was hast du so im Kopf, wenn du darüber nachdenkst?
Ah, ich hab's so ein bisschen unterteilt. Also es gibt so ein paar übliche Verdächtige, die sehr, sehr viel mit Intros spielen. Slipknot zum Beispiel.
Oh ja.
Die gerade am Anfang echt, richtig, richtig Angst machen. Also Iowa hier 515, wenn der Song so heißt, in Klammern gesetzt, so der dann in People Shit übergeht, ist halt richtig verstörend.
Ja, ja.
Dann hast du zu der Volume 3 Subliminal Versus Prelude 3.0.
Ja.
Und was dann halt wiederum so ein, wie würde man das nennen? Es ist ja eher so ein sehr schwerer Alternative-Song, der, wo Corey halt sehr lange, sehr nervös, ruhig drüber singt. Und nachher baut sich das halt so immer mehr auf.
Ja.
Und dann geht's, glaube ich, ja mit The Blister Exists weiter.
Oh, ja.
Ist, glaube ich, der zweite Song, der natürlich da sofort auf die Fresse geht. Und solche Momente liebe ich halt. Aber es gibt halt auch natürlich die anderen Klassiker, die einfach kompletter Schwachsinn sind, wie bei Limp Bizkit, ne? Chocolate Starfish, so ist halt einfach irgendwie so ein Dance-Ding, wo DJ Lethal einfach mal so ein bisschen was zusammengezaubert hat, so. Und eigentlich für mich eines der geilsten Intro-Songs ist einfach Twist von Korn, von der Life is Peachy.
Ja, voll.
Komplett.
Twist!
Komplett vergessen, dass das einfach der erste Song dieser Platte ist. Vor allem jetzt mit dem Wissen, dass das halt mittlerweile einfach so ein, also ich weiß nicht mehr, wie aktuell oder relevant Twist so ist bei Menschen, aber das ist halt einfach auch absoluter Meme-Song.
Ja,
einfach.
Absolut.
So,
ja.
Und mit so einem Ding einfach in ein Album rein, also ich würde sehr gerne noch mal dieses Album zum ersten Mal hören, um mich dann von Jonathan Davis einfach so weird anschreien zu lassen. Und dann zu denken, okay, Moment.
Ja.
Jetzt habe ich Bock, mir das noch mehr anzuhören.
Ja. Weißt du? Was ist da gerade passiert? Was? Hallo, stopp. Was ist gerade passiert?
Ja, warum passiert das irgendwie jetzt auf der CD? Ist da ein Kratzer? Oder warum springt das hier die ganze Zeit so komisch?
Es ist so das Adabsorbum, was ein bisschen durch TikTok natürlich passiert ist. Aber es ist halt auch, gibt's das, das gab's sonst nirgendwo. Wer skettet auf einem Metal, also ne, das meint man, wer skettet auf einem Metal-Album, was aus dem Jazz ja eigentlich kommt, diese Technik?
Ja.
Es ist einfach abgefahren. Das macht's auch wieder aus, dann einfach zu sagen, okay, ja, okay, ich weiß, wo es jetzt hingeht, das ist so die Idee. Okay, machen wir so. Was mir noch ganz, ganz krass einfällt, oder wo ich auch sofort hingehe, war die EP von Knocked Loose, A Tear in the Fabric of Life. Dieser Anfang, wo du so im Auto sitzt, du hörst die Scheibenwischer quasi rotieren, ja. Im Radio läuft irgendwie so ein alter Oldie-Track, so ein, und dann crasht ja irgendwann dieses Auto und dann geht's ja los mit diesen Snare-Schlägen und dann bam, haut's rein. Unglaublich gut. Also wirklich, ja. Das so dieses ungute Gefühl, dieses, boah, was passiert denn jetzt da eigentlich? Ach du Scheiße, Alter, was machen die denn ja jetzt gerade mit uns? Und das ist ja auch eine Konzept-EP, also es geht ja wirklich sehr nahtlos ineinander über und ja, das fand ich so ein wirklich, wirklich krasses Ding. Dann ansonsten sehr nischiges Thema. Generell bin ich halt auch ein Fan von Konzeptalben, das habe ich auch schon mal gesagt. Between the Burn and Me sind da ganz stark drinne. Vor allem von denen das Album, wo ich damit eingestiegen bin bei denen, war The Parallax 2 Future Sequence, wo es quasi nur um diese quasi eine Outer-Body-Astralreise durch das Weltraum geht. Und das zieht sich halt auch, das kann man super nerdig sehen und halt super verkopfte Musik teilweise, aber es ist halt, es fängt halt schon an, also mit dem Intro, dass du halt dieses Intro, das heißt Goodbye to Everything, es ist halt wirklich so ein AD-Lied, was ja auch als Intro total weird ist, das einfach zu machen. Also das Intro mit einem Abschiedssong zu beginnen.
Ja.
Und danach geht's halt los mit Astral Body, was halt dann quasi direkt der Song ist, der dieses Thema, dieses astrale Reisen, wie man das so schön im Esoterikbereich nennt, einfach dann direkt aufklärt und loslegt. Das haben die halt auf dem Folgealbum Coma Eclectic genauso gemacht, wo sie gesagt haben, so, wir gehen jetzt einfach davon aus, dass man, ich könnte jetzt über diese Alben stundenlang reden, deswegen bitte, ich versuche mich jetzt so zu sein, habt ein bisschen Nachsicht mit mir, wo das Prinzip war, du wachst aus einem Koma auf und dann wieder aus einem Koma, so ein bisschen wie Inception mit den Träumen, ne? Da gab's ja auch Traumebenen und Coma Eclectic hat halt 2015 das auch schon aufgegriffen, nicht mit Träumen, sondern du wachst immer weiter aus diesen Stufen des Komas quasi auf und reist dann durch diese Welten und auch das ist schon in diesem ersten Song Note schon mit drinne, weil der halt sehr ruhig anfängt und dann irgendwann bricht's dann auf wie so ein Orchester, was dann auf einmal, als würde das so losgehen und das ist einfach, ja, ich kann zu jedem einem Herz legen, holt euch mal diese, man, diesen super lang, die gehen teilweise eine Stunde, weil die auch irgendwie 8 Minuten die Songs drücken, aber es ist halt so eine komplette, da hat man sich was bei gedacht und da hittet halt das Intro gerade schon sehr gut, um zu verstehen, was jetzt gerade der Plan ist, wo es jetzt eigentlich hingehen soll mit dem Ganzen. Vielleicht, wenn man es ein bisschen metaliger haben möchte, was ich immer persönlich, also das ist, glaube ich, eins meiner absoluten Lieblingsintros, ist von das Album Resolution von Lamb of God mit, da war auch unter anderem der Song Ghost Walking mit drauf. Das ist der dritte Song, aber viel interessanter finde ich den Intro-Song Straight for the Sun, der halt direkt mit so einem Breakdown anfängt. Also es ist sofort so still und dann bam, los geht's. Du hörst quasi noch den Randy Blythe Luft holen, bevor er dann einfach so reinschreit in den Breakdown. Geil. Und dann hört Straight for the Sun mit so einem Drumbeat auf, so ein richtig geiler, typischer Chris Adler Drumbeat, die ganze Zeit durchgeht. Und aus diesem Drumbeat geht man quasi direkt nahtlos in Desolation, den zweiten Song rein. Das ist ein Übergang, der ist für die Götter. Da könnte ich jedes Mal, ich habe schon Momente gehabt, da habe ich den gesagt, stopp, ich muss mir das nochmal anhören. Bin nochmal zurück zum ersten Song, hab den vorgespult bis kurz vor das Ende und hab mir das nochmal angehört, wie es übergeht. Ist einfach, oh, Leute, wirklich, hört euch das an. Das ist so ein geiler Übergang, weil es passt einfach und es ist halt irgendwie auch alles, was Lamb of God geil macht, in zwei Songs irgendwie. Ich kann es nicht anders beschreiben. So, jetzt hab ich genug gelabbelt.
Ich hab auch direkt wieder, wir reden uns hier in Rage, ich find's mega geil. Thema außer körperliche Erfahrung. Klassiker, My Chemical Romance, The Black Parade.
Oh mein Gott, stimmt!
Steigt mit The End ein.
Es ist also genau das gleiche Prinzip.
Es beginnt mit dem Ende quasi und ist auch natürlich so super episch.
Oh ja!
Und generell ist es natürlich auch in dieser, das habe ich so festgestellt, all diese Bands, die so ein bisschen Wert darauf legen, so eine Welt zu erschaffen.
Ja.
Also nicht nur auf einem Album an sich, sondern auch so ein bisschen künstlerischer, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Auch so mehr in dieser, nicht nur Emo, aber weißt du, so dieses bisschen Goth-artig,
ja,
so Storytelling-mäßig. Findest du super viel. Bestes Beispiel AFI natürlich, December Underground.
Ja.
Und das beginnt nämlich mit dem Prelude 1221. Und das Schöne ist nämlich, das ist das Intro zu dem Musikvideo bei Miss Murder, dem Hit so.
Yeah.
Und ist aber auf dem Album ist Miss Murder der dritte Song. Dazwischen ist nämlich Kill Caustic. Und okay, das heißt, sie haben es halt irgendwie in dem Musikvideo so ein bisschen reingemogelt. und das passt wunderbar zusammen und baut auch richtig geil Spannung auf, ist aber auf dem Album so nicht zu finden. Das ist so ein bisschen wieder, also ne, ich weiß nicht, warum sie es so gemacht haben, ja. Ne, aber irgendwie haben sie es halt so gelöst. Und sie haben es auch auf der Sing the Sorrow Platte mit Miseria Cantare, The Beginning, den ich sogar noch ein bisschen geiler finde, weil der einfach noch ja. noch epischer ist. Und eigentlich muss man natürlich auch in dem Zuge über Enter Shikari reden, grundsätzlich.
Ey, absolut.
Flash Flood of Color, natürlich ja. Schon drüber gesprochen, System Meltdown. Aber auch vor allen Dingen die Common Dreads Platte mit Solidarity. Ich habe mir dieses Album auf CD vor vielen, vielen Jahren gekauft. Mhm. Du saß da, ich war da im Urlaub mit meiner damaligen Freundin, Campingurlaub, mit ihr und mit ihrer Schwester und ihrem Freund. Und all diese Personen hatten mit Enter Shikari und der Musik jetzt nicht allzu viel am Hut.
Ja.
Und die waren aber aus irgendeinem Grund sehr interessiert daran zu wissen, welche CD ich mir denn gerade beim Saturn gekauft habe. Und ich so, ja, okay, alles klar. Und dann geht halt dieses Intro los, was ja irgendwie so verschiedene Nachrichten, SprecherInnen und so weiter irgendwie einbindet.
Ja.
Und halt so Revolution irgendwie, glaube ich, so ein bisschen, ne, von wegen We Must Unite und so. Und irgendwann kommt ja dann Rao, der dann irgendwie schreit so Here Tonight, bla bla bla, Through Common Dreads, so. Mhm. Und dann kommt der nächste Song, der so der übelste Techno-Part ist. Und alle im Auto so, what the fuck ist denn hier jetzt los, ne?
Mike, und das, alles gut, Mike?
Ja, genau. So. Und das ist halt irgendwie auch etwas, was ich total wichtig finde bei einem guten Intro, dass der nächste Song dahinter, dass das halt irgendwie auch einen geilen Übergang hat. Ja. Dass das ein geiler, ja. Also so komplett widersprüchlich ist, also dich quasi voll ins Gesicht klatscht. Oder dass das halt einfach smooth ineinander geht. Weil das ja. ist bei vielen, vielen Platten funktioniert das nämlich gar nicht so gut. Und
finde ich auch. Ich könnte jetzt auch da wieder weitere Alben irgendwie mit einreihen, die genau das gleiche Feeling hervorrufen. Decapitation Death Atlas, wo es ja um das Prinzip des Weltuntergangs quasi geht, aufgrund von menschengemachtem Klimawandel. The Anthropocenic End Transmission ist quasi lustigerweise der Ansatz des letzten Albums. Wir setzen wieder genau da an, wo wir beim letzten Album aufgehört haben. Also wir sind jetzt quasi voll drin. Es ist jetzt alles schon vor die Hunde gegangen. Und ich kann euch nicht sagen, wie ja fast schon desolat man sich fühlt, wenn man sich das anhört. Weil es beginnt genau wie bei Ed Shikari mit diesen ganzen Newsmeldungen, verschiedenste Sprachen. Da kommt auch irgendwann mal so eine deutsche Nachricht oder sowas. Und es ist halt wirklich, du hörst da aufgemerkt und denkst so, ja, hier geht's gerade um den Untergang der Welt, der Zivilisation. Ach du Scheiße, Alter. Und es ist der erste Song. Und dann geht's halt, also es ist halt wirklich auch ein Ding, wo ich sag, so, das müsst ihr euch mal gegeben haben. Allein dieses Intro zu hören und dann, also wenn ihr danach sagt, ist mir zu hart, fein. Aber dass dieses Intro alleine von 2 Minuten 15 schon so viel hervorrufen kann, finde ich, ist so ein Skill, den man haben muss als Band, zu wissen, ich krieg dich jetzt komplett immersiert in diesen Bann, in meinen Bann da in dieses Thema rein und das muss auch so sein. Mhm. Und ich würde es auch da nochmal sagen, das ist einfach der absolute Vorteil, den ein Album gegenüber einer Playlist hat. Ich verstehe, dass Playlisten auch ihren Zweck erfüllen, wenn man gerade keinen Bock hat, sich damit zu beschäftigen. Ey, aber was euch ein Album, was so durchkonstruiert ist und auch so überlegt ist, einfach bringen kann, finde ich, ist ein Gefühl, das kriegst du einfach nirgendwo mehr.
Ja. So.
Da siehst du richtig, wo die Kunst in der Musik quasi liegt einfach.
Was ich auch ganz großartig finde, ist auch absolutes Klassiker-Doppelding.
Ja.
System of a Down, Mesmerize.
Oh, stimmt.
Beginnt mit Soldier Side. Und es ist ja dieses Doppelalbum mit Hypnotize. Ja. Und Hypnotize endet ja mit Soldier Side. So.
Ja.
Und aber wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, kriege ich auch Gänsehaut, ne? Weil ja. Das ist, also System of a Down ist natürlich so eine plattgehörte Band in gewissen Songs.
Ich finde,
so.
Ganz kurz, ich finde System of a Down, ey, ganz, man muss mal wirklich anfangen, wieder mal abseits der Hits zu hören, weil die haben so
voll
viel, was die
Kanne,
bieten.
Alter.
Also das allein
ist so geile Diskografie einfach.
Allein War vom ersten Album,
ja,
kennt
voll.
Kaum einer, aber es ist so ein guter Song. Es ist so, also da, was die auf dem ersten Album schon alles mitgebracht haben, Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Das ist schon so krass, mit einer als Band so zu starten, mit so einem Album einfach.
Ja, ja. Und das fand ich damals, also ja. Damals habe ich das gar nicht so wertschätzen können, nee. Aber irgendwann später
ja.
habe ich so das auch nochmal irgendwie ganz anders begriffen, dieser Übergang, so diese beiden Platten, und fand ich auch geil, so dieses Package einfach, also dieses Bewusstsein dafür, dass das halt irgendwie zusammengehört. Und es gibt so viele coole Sachen. Also witzig auch, Papa Roach, Infest,
ja.
Ist ja auch einfach eigentlich so ein eigenständiger Song, aber arbeitet halt auch damit, dass so von ganz weit hinten wird es immer lauter, als wenn halt irgendwie quasi eine, weiß ich nicht, als wenn eine Bombe einschlagen würde oder so. Und das Geile ist halt einfach, das ist ja quasi für die Welt sozusagen der erste Papa Roach Song. So, wenn du die vorher nie kanntest, das war irgendwie das Debütalbum und so. Und dann geht's halt voll auf die Fresse und dann ist halt die erste Zeile so, My name is Kobe Dick, bla bla bla, we're going to infest. Das ist halt so super dicke Hose einfach. Damals hat sich Jacoby ja noch Kobe Dick genannt. Und sagt so, okay, und wir sind jetzt hier und wir nehmen euch jetzt ein, so.
Mindestens so dick wie die Dickies Pants, die sie damals getragen haben, immer.
Ja. Dann geil, Korn, und der Song Blind.
Boah.
Ist einfach ein Klassiker.
Oh,
und
stimmt.
Blind ist auch auf jeder Live-Show natürlich auch einfach, also, wie viel geiler kannst du eigentlich starten?
Wie viel Spannung willst du eigentlich einfach nur mit einem Ride-Becken einfach aufbauen können? Es tut mir leid. Du spielst, der Ray Luger spielt das. Es, jeder weiß, was passiert. Das ist wie so ein, keine Ahnung, wenn du so Top 40 Bands oder so Foreigner, keine Ahnung, irgendwie so alte Rocksongs hörst, so Classic Rock, die haben ja auch immer so ganz markante Alben, ja. Auch hier Toto mit Africa, das oder auch Hold the Line, immer dieses Piano. Aber das ist, ey, das Äquivalent dazu ist einfach Korn mit Blind, mit diesem Ride-Becken. Das geht aber ja nicht.
Vor allen Dingen auch, das ist der Opening-Song vom Debütalbum,
einfach. Ja!
Es ist krank. So geil, es ist so super ikonisch. Also wenn du das live hörst, ne, ist ja auch, ja, also da tun sich einfach, da tun sich Pits auf. Also da geht absolut die Erde aber sowas von verloren, ey. Es ist, auch geil. Ich gehe jetzt gerade so ein bisschen einfach die Liste durch. Ich habe super viele Sachen mit aufgeschrieben. Natürlich A Day to Remember, Homesick, Downfall of Us All ist irgendwie auch. Ist auch eines von diesen, ist so ein ganz kleiner Part nur, aber ist einfach als Intro. Wie geil, ne? Wenn die das einfach mal live machen würden wieder. Also wir beginnen einfach mit Downfall of Us All. Ich weiß nicht, wie sie es zuletzt machen, aber geil. So, da hast du ja sofort alle an Bord.
Ja, absolut.
Casper, XOXO, der Druck steigt.
Ja.
Finde ich super fett.
Ja.
Und etwas kennt wahrscheinlich kaum einer, die Band The Hotelier, so ein Emo, so eine Emo-Band aus den letzten Jahren irgendwie, so ein bisschen, so eine typische Grunge-Rock-Band gewesen, oder ist immer noch, vom Album Home Like No Place Is There, da heißt der Song An Introduction to the Album, ist halt, ne? Und der Song ist halt auch einer der bekanntesten und beliebtesten Songs der Band, weil der halt einfach so ein bisschen, wie haben wir das damals bei Holding Absence genannt, bei dem vorherigen Album. Da haben wir drüber gesprochen, so dass die Sonne direkt aufgegangen ist. Das ist einfach so ultra positiv war und so. Und der Song geht irgendwie auch los von wegen so Open the Curtains, Singing Birds und so. Und es ist halt geil. So super episch, als wenn er halt auf so einer riesigen Bühne wie The Greatest Showman da irgendwie steht. So.
Ja.
Und der Song, der geht, glaube ich, irgendwie 3-4 Minuten oder so. Und der baut sich einfach immer weiter auf. Also es könnte auch ein Panic at the Disco Song quasi sein.
Ja.
Aber es ist halt, ne, so, und das ist super geil. Also das haben die live halt auch gemacht, immer als ersten Song.
Ach, geil.
Mega fett. So, und dann habe ich noch Turnstile, Step to Rhythm, Klassiker.
Oh mein Gott.
Mit dem Song Seven haben sie auch immer live gemacht. Denn wie heißt der Song danach nochmal?
Gravity? Nee. Das.
Es ist quasi eine Aufforderung. Keep it moving.
Ja, quasi.
Also es ist halt auch so einer, wo wenn die den anspielen, dass einfach schon das halbe Publikum auf der Bühne steht und dann geht's halt richtig auf die Fresse mit dem nächsten Song.
Ja.
Mega geil.
Ja, ich habe noch erzähl.
Nee, ich wollte nur sagen, Intro-Songs, es ist so ein unterschätztes Element einfach für so viele Sachen, weil das ist halt, spiel eine Anniversary-Show von mir aus, ne?
Ja.
Aber macht es auch einfach komplett unerwartet, dass du dass du so ein ikonisches Album davon einfach mal den Intro-Song wieder reinpackst, so als erstes.
Mega.
Ne? Wenn sowas passiert, finde ich super geil. Finde ich super cool, ins Fanservice einfach auch.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand's sehr, sehr cool, auch nicht jetzt wegen dem Setting the Tone oder zu sagen, ich bereite dich vor, ich fand's auch super geil bei Counterparts beim letzten Album. Da gab's auch dieses Intro vor Whispers of Your Death und bei Whispers of Your Death hast du ja so viel emotionalen Wert, der damit dranhängt auch und dieses davor, das schon mal so ein bisschen aufzugreifen, aber sehr seicht und dann so reinzugleiten mit so einer sehr ruhigen Gitarre, fand ich auch gerade live super und auch auf der Platte einfach sehr, sehr schön. Es ist nicht langes Intro, sind irgendwie nur 30 Sekunden oder noch kürzer, aber es bereitet dich quasi auf diese Lead-Gitarre vor, die halt schon in Whispers of Your Death unglaublich markant ist. Dann Fjord ist mir noch eingefallen.
Oh, letztes
Album Nichts. Finde ich, muss man ja auch sagen, also Fjord war ja nie die Menschen oder eine Band, die ja mit guter Laune, sag ich jetzt einfach mal, arbeitet.
Zumindest aber nicht in ihren Songs, sondern auf der Bühne nicht, nein.
Genau, aber ich fand, also ich habe mir alle Alben auch noch mal vor kurzem mal durchgehört gehabt, gerade auf Nichts, dieses ganze Intro mit dem, ne, auch wie Chris da so reingeht in so einen leichten Spoken Word Teil fast schon. Hat zwar einen gewissen Rhythmus, aber ist noch sehr ohne Verzerrung, das macht dich kaputt, weil es halt wirklich ein sehr, sehr böses, also es ist halt wirklich sehr, sehr, so sehr negativ und es sprudelt so ein bisschen vor Schwärze und das zieht sich ja nachher durch das ganze Album und du auch da bist du in so einem Modus und denkst, okay, ich lasse mich jetzt auch einfach mal 12 Songs wirklich kaputt machen. So.
Ja, ja.
Was ich in dem Moment, was ich bei dem Album auch wirklich sehr heilend finde, finde ich, wenn du einfach mal 12 Songs da reinversetzt und dann auch dann in dem Modus bist, aber danach halt rauskommst und sagst, jo, jetzt habe ich mal alles, was ich an Gedanken habe, da mit reingelassen und jetzt geht's mir besser, ne? Fast schon im gleichen Zug, aber wesentlich destruktiver und das ist jetzt, glaube ich, ein super seltsamer Pick, den du wahrscheinlich nicht nachvollziehen kannst. Aber kennst du doch die Band Fall Brawl?
Ja.
So, vielleicht die geneigten Ruhrpott-Zuhörer von unserem Podcast, Grüße gehen raus. Fall Brawl ist eine Beatdown-Band, die ja im Ruhrpott ganz, also bekannt ist, war immer so im gleichen Atemzug mit Nasty und sowas, deutscher Beatdown-Export, wenn man so möchte. Und die haben ein Album rausgehauen, das hieß Chaos Reigns 2015. War eine wilde Mischung aus einem sehr metallischen, aber auch Hardcore-lastigen Beatdown-Ding mit Black Metal. Und es tut mir leid, wenn das Leute, also ich muss also ein bisschen drauf gewappnet sein. Hört euch das Intro Born Free an. Aus einem Song, ich glaube, das ist ein Intro mit einer Passage aus dem Film, der heißt, glaube ich, Menschenfeind. Das macht euch auch kaputt. Also finde ich krass, weil es auch das ganze Album ganz gut widerspiegelt, weil es sehr desolaten, misanthropischen Fokus hat, das funktioniert im Bezug zwischen stumpfen Breakdowns, aber auch dieser unglaublichen Black-Metal-Atmosphäre, die da mit drin sind, sehr, sehr gut und kommt auch immer wieder drin vor, nochmal so als Interludes, aber da muss man so ein bisschen drauf gefasst sein, wenn man generell nicht so gerne mit so negativen Emotionen umgeht, Vorsicht genießen, ganz genau. Und ja, ich finde, wenn das schon passiert, also ich traue dem Album so ein bisschen hinterher, dass die damit nicht größer geworden sind. Ich fand das sehr, sehr interessantes Projekt. Deswegen kann ich auch da, wer ein bisschen was damit sich mal auseinandersetzen möchte, kann ich es auch mal empfehlen, zumindest mal reingehört zu haben in das ganze Thema, in diese Idee dahinter.
Ich hab noch, weiß nicht, ob du noch was hast, aber ja. Vielleicht letzten Pick dazu. Vorletzten.
Ja.
Emure. Haben so eine gewisse Formel, dass sie einfach immer mit Breakdowns anfangen, die sie wahrscheinlich noch übrig hatten oder so.
Boah, da bin ich aber die Frage, ja, okay, aber ey, ein Intro sollte mehr als nur ein Breakdown sein.
Ich weiß, das ist mir so aufgefallen, das war irgendwie bei der Respect-Issue übrigens voll gutes Album gewesen.
Ja, klar.
Und Goodbye to the Gallows. Aber auch bei Speaker of the Dead mit Children of Cybertron ist halt einfach sowas von, also
das sind ja sowieso die
Limp Bizkit des Metal Hardcore so.
Ja.
You can't fuck with us. So. Aber ja. Sich das so nochmal anzuhören, war irgendwie auch funny. Und ich hatte ja vorhin gesagt, Breaking Benjamin. Genau. Es gibt ja zu dem besagten Album Phobia gibt's auch ein Intro. Und das ist auch sehr spannend. Das habe ich auch erst dann wirklich gecheckt, als ich denn mich mit der Band auch etwas mehr auseinandergesetzt hatte.
Ja.
Tatsächlich hört man in dem Intro auch wie so eine Flughafenlobby, so Durchsagen und so weiter. Und vor dem Hintergrund, dass das Album ja Phobia heißt und dass er Flugangst hat und so.
Boah.
Und das ist halt
auch. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Ja,
ey, das krass.
Ist, irgendwie, es ist so super simpel eingesetzt, aber schon cool irgendwie, ne?
Absolut, absolut. Vielleicht auch noch ein Pick von meiner Seite. Being as an Ocean, Waiting for the Morning to Come. Das ist dieses mit den Ampeln als Albumcover. Pink and Red ist der erste Song. Finde ich sehr ganz geil, weil es mit so einem Lo-Fi-Piano anfängt. Aber es klingt halt so, als würde das Piano irgendwo hinten links im Raum stehen und da spielt gerade einer drauf.
Krass.
Und dann fällt das so langsam auf, immer weiter.
Ja.
Und irgendwann mündet es dann quasi im Intro vom nächsten Song Black and Blue. Das finde ich halt unglaublich schön und ist ein schöner Touch. Ich finde, da gerade dieses Album haben die auch hinbekommen, sehr stimmiges Gesamtkonzept einfach zu machen, was so in einem schön durchgeht, wo du sagst, ach, da ist was hinter, ne? Da haben sie sich was bei gedacht.
Mhm.
Genau. Ja, Leute, wir können gar nicht noch viel, also wir würden noch viel mehr darüber reden, wir können aber eigentlich nicht mehr viel, weil wir sind schon bei anderthalb Stunden jetzt schon wieder bei der Folge. Unser Fazit, um das mal ganz anzuschließen, auf jeden Fall, alle Intros sind super wichtig und ich finde das, oder wir finden auf jeden Fall, dass das nochmal das Erlebnis einer Platte zu hören nochmal ganz anders shiftet und ja, es einfach nochmal auf eine ganz andere Ebene holt, was man da einfach machen kann. Super cool, wir haben es jetzt nicht direkt angesprochen, wir haben es ein paar Mal erwähnt, dass ihr auch jetzt im Zuge dessen sehr viel kommentiert habt bei Instagram, das fand ich sehr, sehr schön. Die letzten Tage auch zum Thema der Metalcore hatten wir einige sehr coole Aussagen von euch. Ey, bleibt bitte dabei, das freut uns mega, wenn ihr da so mit uns interagiert und das uns so ein bisschen auch zuspielt. Das ist sehr, sehr schön. Ansonsten, wie gesagt, gerne Feedback einfach raus an uns per Instagram, E-Mail oder über Spotify, mobile App. Und ja, zum guten Schluss, Mike, machen wir jetzt noch unsere Spotify-Liste, würde ich sagen. Und du darfst natürlich sehr gerne beginnen.
Danke. Danke. Ich bin in letzter Zeit auch durch dieses Thema wieder so in meine Gothic Screamo Ecke,
ja.
Emo, was auch immer, so der 2000er zurückgerutscht und bin auf zwei Bands wieder mal gestoßen, die ich früher echt viel gehört habe, nämlich die eine namens Aiden, gibt's auch schon lange nicht mehr,
Aiden,
ja. Mit dem Song We Sleep Forever, ist so ein Ami-Ding, glaube ich, gewesen. Ich glaube, die haben hier auch nicht wirklich oft gespielt oder so, es kennen auch nicht mehr so viele, aber hat halt ist halt irgendwas zwischen AFI, Creeper, ja. Alesana, so in diesem Dreieck bewegen die sich. Dasselbe gilt für die Band I Am Ghost mit dem großartigen Song Our Friend Lazarus Sleeps. Ist okay. Auch richtig geil, passt einfach gerade so richtig schön so kurz vor Halloween. Ist auch, ne, Typen, die sich einfach schwarze Haare und schwarze Augen nice. Malen und so. Super nice. Dann Split Chain haben ein, finde ich, sehr cooles Cover von I Don't Wanna Be Me von Type O Negative gemacht. Und verändert den Song gar nicht groß, aber da ich den Originalsong super geil finde, fand ich das Cover auf jeden Fall auch schön, erfrischend. Und ich nehme jetzt mir raus, einfach nochmal einen Bonus-Song zu nehmen. Einfach, weil wir vorhin mehrfach über Billie Eilish gesprochen haben. Ohne Scheiß jetzt, ne? Bitter Taste ist vor wenigen Jahren rausgekommen. Ist ein unfassbar geiler Track. Ist richtig cheesy, so ein bisschen, so ein bisschen Country-mäßig, aber so sehr so melancholisch und verträumt, romantisch. Aber ohne Scheiß, ne? Ist ein fantastischer Song. Hört ihn euch unbedingt an und stimmt mir bitte zu, dass ich nicht ein alter Mann geworden bin, sondern einfach nur einen halbwegs guten Musikgeschmack besitze. Danke.
Finde ich gut. Wenn sonst nichts zählt, aber da zählt im Leben
immer. Ja. Hör mal, es ist gleich 10 Uhr und es ist heute mein 5. Meeting oder so. Ich bin echt durch.
Hast du aber gut gehalten dafür,
danke,
muss man sagen.
Danke.
Das muss man sagen. Ich beginne mit der Band Flashwater.
Geil.
Ich bin irgendwie drüber gestolpert über die Allure-Playlist. Das ist ja die inoffizielle Baddiecore-Playlist von Spotify. Und da gibt's den Song Closet. Ich habe das Prinzip, aber bin noch nicht so ganz hintergestiegen hinter der Band. Es klingt auf jeden Fall auch wieder sehr Deftones-esque, wenn man das so nennen möchte.
Weißt du, wer dahinter steckt?
Wer?
Leute von Vane.
Ah, cool. Ja. Also es hat auch so mal so Momente, wo es ein bisschen sehr ausbricht und sehr chaotisch wird, aber es hat auch sehr coole atmosphärische Sachen
mit einer super coole Band
und eine sehr geile Sängerin tatsächlich. Ich mag die Stimme extrem. Ich will mich jetzt noch mehr mit der Band beschäftigen und habe mich auch sehr stark ein bisschen an Static Dress wieder erinnert.
Die schwimmen alle so in diesem. Ja,
genau. Ja. Finde ich sehr cool. Kann ich jemandem empfehlen. Closet von Fleshwater. Dann hatte ich mir gerade überlegt, was nimmst du denn als nächstes? Dann nämlich, kennst du die Band Dreg oder Dredge? Nee, Dredge ist es nicht, weil da kein D bei ist, aber Dreg. D-R-E-G-G ist die.
Ja, ja.
Dreg. Haben jetzt vor kurzem ihr Album The Art of Everything rausgehauen. Und das ist so ein New Metal-Band, die endlich wieder so ein bisschen weird ist, wo wir eben bei Twist waren. Irgendwie schlagen die auch da rein. So, das ist halt irgendwie weirdes Zeug, irgendwie auch sehr modern, andererseits wieder sehr, ja, aus der Zeit gefallen, wenn du so bist. Also nicht falsch, also nicht negativ gemeint, sondern irgendwie nicht im aktuellen Zeit so ein bisschen. Und von dem Album würde ich mal den Song Butterscotch Biscuits nehmen. Den fand ich eigentlich ganz lustig, weil der wirkte irgendwie wie ein Diss-Track gegen Metalcore-Bands. Ich weiß es nicht. Aber hört mal rein, vielleicht könnt ihr da mich auch aufklären, was genau der Idee dahinter ist. Und jetzt bin ich gerade ein bisschen hin und her gerissen. Vielleicht mache ich auch zwei Songs noch.
Mach mal zwei, komm. Okay. Gönn dir mal heute.
Okay, es ist wieder ein Hip-Hop-Album rausgekommen, was mich mindestens genauso mitgenommen hat wie Caspers Alles war schön und nichts tat weh, weil das hat mich damals richtig fertig gemacht teilweise, also auf eine gute Art und Weise.
Ja.
Und genau das gleiche haben erstaunlicherweise KIZ mit ihrem neuen Album Görlitzer Park geschafft. Das kam Anfang des Sommers raus im Juni.
Ja.
Ich glaube, ich habe dieses Album in den letzten Wochen 15 Mal rauf und runter gehört, am Stück. Wir haben es sogar bei meiner letzten Tattoo-Session gehört, tatsächlich, weil ich da Bock drauf hatte. Und da sind so viele krasse Songs, die auch so, also da auch da wieder so viel mitbringen, so viel übertragen, so viel Themen einfach auch widerspiegeln können. Vielleicht manchmal ein bisschen, also es gibt so ein paar Songs, wo ich sage, hättet ihr euch ersparen können, aber der Rest, gerade wenn es ein bisschen nachdenklicher und reflektierter wird, da glänzen die auf einmal. Mhm. Und Sommer meines Lebens, zweiter Song von dem Album, keine Ahnung. Also die Hook ist super catchy, aber die Message ist auch super krass. Und dementsprechend, das hat irgendwie auch so einen leichten Nostalgiefaktor. Deswegen, ja, hört es euch auf jeden Fall an. Und als letztes nehme ich noch ein ganz, 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 ganz nischiges Thema. Und das hängt auch damit zusammen, dass ich einfach viel zu viel Zeit auf Twitter verbringe. Deswegen sitzt mir nach. Kleine Tipp-Empfehlung, super kleine Band aus Florida, USA. Fallen God haben nur 2300 monatliche Hörer bei Spotify. Aber finde ich halt richtig geil. Es ist halt Metalcore, wie ich mir das vorstelle. Von denen nehme ich den Song One by One. Die haben eine EP oder ein Album rausgehauen vor ein paar Tagen. Ist eine EP. Super geil. Hört's euch rein, der Sänger von denen, der Jeff, der ist so bekannt mittlerweile auf Twitter und ist so aktiv in der Szene dort unten in Florida, macht so viele Shows, so viele auch kleine Hardcore-Shows, der ist da einfach eine wichtige Person, seine Szene aktiv zu halten, und ich fand die Band von ihm als auch super stark. Fallen God mit One by One. So.
Hey, jetzt, wo du gerade KIZ gesagt hast, ne, hatte ich eigentlich erzählt, dass ich beim Reeperbahn-Festival nachts, als ich am Kiosk stand, plötzlich neben Maxim stand.
Ich hasse dich, Mike. Ich hasse dich, dass dir sowas jedes Mal passiert.
Wirklich. Ohne Scheiß, ich stehe da, trinke da irgendwie ein Bier mit, war im Gespräch mit irgendwem, guck ich so nach links, steht da plötzlich Maxim von KIZ. Ach, so. Geil, ich denke so, what the fuck? Und dann ist direkt so, okay, mache ich jetzt irgendwas? Nein, weil lass den in Ruhe.
Nein, natürlich nicht, ne?
Vor allen Dingen, weißt du ja, also ich glaube, es ist voll der coole Typ so, aber es gibt Leute, die spricht man eher an, wenn überhaupt, als andere. Bei ihm war ich mir nicht ganz sicher, ob der Typ daneben nicht sein Security ist so. Und so das. Und dann sind wir später irgendwie Richtung Hotel gelaufen und dann haben wir irgendwie irgendwas gesagt. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und dann lief auf einmal Maxwell von der 187 Straßenbande an uns vorbei und hat dann irgendwas darauf geantwortet, so von wegen so, yo, ich habe auch noch was oder was. Irgendwie, also keiner, irgendwas. Also irgendwas hat er dazu gesagt, es war so ein random Satz. Keine Ahnung, ich wusste das nicht, mir wurde gesagt, das war Maxwell von der 187 Straßenbande. Und dann dachte ich so, krass, also was passiert hier gerade, ne? Also so.
Wieder ganz normaler Tag im Leben von Mike Krause ist einfach.
Ja, nachts auf der Reeperbahn.
Nachts auf der Reeperbahn um 2:30.
So, jetzt reicht's aber auch. Ich will nach Hause.
Reicht's
auch. Oder ins Bett, eher gesagt.
Du bist zu Hause, du musst ins Bett, das ist das Problem. Leute, ich mache jetzt mal ganz kurz die Abmoderation, damit der Mike sich nicht aus dem Kopf drücken muss. bleibt uns gewogen, bleibt gesungen, passt auf euch auf. Kommt gerne zu den nächsten Partys. Wir haben wieder einige Partys angekündigt. Auch Mike wird nochmal hinterm Pult stehen, das weiß ich jetzt schon.
Das stimmt.
Und würde uns freuen, euch da nochmal zu sehen. In Münster kamen tatsächlich ein paar Leute auf uns zu. Das fand ich ganz nett eigentlich.
Ja, voll.
Fand ich voll schön.
Also es ist wirklich nett. Wir freuen uns wirklich darüber.
Ohne Scheiß.
Wir sitzen hier immer Quatsch miteinander, aber wer auch immer sich das anhört, das wissen wir ja noch nicht.
Ist so. Und wenn das mal richtig gut läuft, machen wir auch eine Tour, versprochen. Bis dahin, passt auf euch auf. Euer Kerngeschäft, Mokko.de Podcast.
Peace out.
Peace out. Tschüss.